Hey, schön, dass du dich entschieden hast. Herzlich willkommen im Geek-Café, der Technologie-Podcast.
Hallo Thomas, ich grüße dich. Ich musste gerade erst mal schauen, ob auch wirklich der Aufnahmeknopf
ob die Aufnahme läuft, ne?
Rot genau, geworden ist.
Die Sekunden
ist.
Hochzählen. Ja,
die Sekunden hochzählen. Der Countdown läuft und manchmal habe ich da so ein paar
Major Tom.
Startschwierigkeiten. Genau, Major Tom.
Ja. Apropos Startschwierigkeiten, herzlich willkommen, ja, einen wunderschönen guten Morgen, es ist wieder Sonntag.
Sonntag, ja.
ja, wir nehmen auf, ja. Wir haben uns auf. Ja nicht festgelegt gehabt, von daher passt es ja einigermaßen.
Wir sagen ja
bei
immer,
mir ist es halt,
irgendwann am nächsten Wochenende.
Genau, ne? Ja. Ja, du weißt ja schon, bei mir ist es immer schwierig mit den Terminen.
Ja. Ja,
vor allem momentan ist es halt wieder schwierig mit der Saison, weil bei uns ist das Wetter ja die ganze Zeit so schlecht und dann,
ja.
Nutzt man halt immer die Zeit für die Arbeit, die halt hier gerade auch jetzt aktuell wieder im Garten anfällt.
So ist es.
Gerade wenn halt auch mit Maschinen mal gearbeitet werden muss, ja. Und so ein Rasenmäher, zumindest mal meiner, ist halt relativ laut, ja. Es gibt ja auch etwas leisere Rasenmäher, da gehört aber meiner nicht dazu, ja. Ich muss mich da auch dann wieder an Zeiten halten, beziehungsweise zumindest mal, ich halte mich an die Mittagsruhe, ja. Nicht jeder Nachbar, aber ich tue es schon. Und dann nutze ich den Samstag natürlich dann auch mal, um Rasen zu mähen, weil sonntags oder wie jetzt zuletzt montags am Feiertag, ja, da ist halt nicht, ja.
Das ist leider so.
Mit der einzige Grund, warum ich auch nochmal überlegt hatte, eventuell in vernünftige Elektrotechnik zu investieren, also auch beim Rasenmäher.
Ja.
Ich hatte ja schon mal einen kleinen, kompakten Rasenmäher, der ist allerdings für die Fläche, die ich hier machen muss, definitiv nicht geeignet, ja.
Und, es gibt aber auch High-End-Technik in diesem Bereich.
Ja, ich sag ja, aber die kostet ein Schweinegeld.
Ja,
und wenn ich es mir dann erstmal so einrichten kann, dass ich mit meiner bestehenden Technik, die ja funktioniert und nicht ersetzt werden muss, die Arbeit machen kann, dann, mein Gott, dann muss ich mich halt da ein bisschen an die Zeiten halten. Geht ja. Kann man ja machen.
Und so ein kleiner Gadget-Teaser, das Thema High-End-Akkusysteme im Gartenbereich wird demnächst noch ein Thema sein bei uns im Podcast. Stichwort
gut.
Elektrosensen, Elektrokantensysteme, Elektroschneidesysteme, aber wie gesagt im High-End-Bereich, das kannst du dann auf diesen Multifunktionsantrieb draufsetzen und ein System aus dem australischen und englischen Bereich, was jetzt auch so langsam nach Europa kommt, da setzen da die Profis ein, also die Gärtner, die auch wirklich da sehr hohen Durchsatz haben und sehr große Flächen bearbeiten müssen. Also das ist jetzt keine, ich sag mal, semi-professionelle Lösung, das ist dann schon eine Profi-Lösung.
Ah, okay.
Und da sind dann auch Akkusysteme im Einsatz, die wirklich Power haben. Und die Firma, die das entwickelt hat, das ist ganz interessant, die haben erst vor zig Jahren die Akkusysteme entwickelt und haben auch für andere die Akkutechnik entwickelt und haben dann gesagt, okay, wir können das auch selbst machen und haben dann quasi um den Akku herum die Gartentechnik gebastelt sozusagen. Ja. Also das andere kam erst viel später heraus.
Ja, also ich bin ja auch schon seit letztem Jahr überlegen, in welches System ich investieren will, wo ich halt Akkus über möglichst viele Geräte halt einsetzen kann. Und wo ich Geräte habe, die ich eventuell gerade im Bereich jetzt Kantenschneider, Heckenschere, wo ich eventuell ein System habe mit verschiedenen Aufsätzen. Da bin ich jetzt, wie gesagt, seit letztem oder vorletztem Jahr schon am Gucken und am Machen, weil gerade auch bei der Größe am Garten, den wir hier haben und was alles jetzt mittlerweile gemacht werden muss, ja, wie gesagt, halt auf der umgucke nach so einem System halt. Ob das jetzt sowas Professionelles sein muss, wo ich mich dann hier wieder in Regionen bewege, ja, für eine Lösung, ja, die dann wieder mehrere tausend Euro kostet.
Naja, so teuer ist es nicht, so teuer.
Ja, weiß ich jetzt nicht. Aber was ich gesehen hatte, ich habe mir hier gerade so als schnelle Lösung mal so eine kleinere Elektro- oder Akku-Kettensäge geholt von einem deutschen Hersteller und bin da äußerst begeistert, was aus diesem kleinen Akku und diesem kleinen Motor an Leistung rauskommt.
Ja.
Ey, ich bin total hin und weg. Ja. Ich habe dann mit hier gearbeitet jetzt im Garten und Hammer. Hätte ich nicht gedacht, dass so viel Power in so einem kleinen Ding drin steckt. Mein Gott, weil Werbung und Kram ist ja immer so ein Ding. Aber da war ich so, also das hat mich jetzt, wie gesagt, in dem Vorhaben zu gucken, ob ich, oder dass ich hier, wie gesagt, auf so ein System oder beziehungsweise da halt auf Elektro gehe, hat mich das auf jeden Fall definitiv bestärkt. Ja,
ja.
Weil gerade ich habe ja hier mit Strom oder generell halt viel mit Strom gearbeitet, bis auf dem Rasenmäher. Und die Heckenschere, die ich habe, ja, Schere ist ja jetzt auch der falsche Begriff, aber dieses, der ist ja kabelgebunden.
Mhm.
Und das ist halt auch immer so eine Sache, gerade wenn du da über, keine Ahnung, über 30 Meter oder so arbeitest und hast du das Kabel dann über die, na, das ist halt schon, wenn du da viel machen musst, hält das eigentlich mehr auf, als es hilfreich ist. Da müsstest du eigentlich auf Benzin gehen. Benzin habe ich jetzt alleine auch schon wegen der Lautstärke keinen Bock mehr.
Mhm.
Und aber da bin ich mal gespannt.
Ja, also das System, also mit dem Unternehmen und mit der Technik beschäftige ich mich mittlerweile schon 2 Jahre und habe auch schon Hands-on-Geschichten gehabt bei Stützpunkthändlern. Also sie haben auch ein Händlernetzwerk ich habe mir da auch wirklich die Auswahl oder die Entscheidung nicht leicht gemacht, weil wenn man sich halt für sowas entscheidet, auf so einen Multifunktionsantrieb geht und quasi auch dieses Akkusystem einsetzen möchte, dann ist es natürlich auch schon ein gewisses Investment.
Genau.
Und dann sollte die Entscheidung auch schon gut ausgereift sein. Mhm. Und ich sag mal so, leistungstechnisch steht so einer Motorsense von dem Partner, den ich noch nicht nennen möchte, stehen die der Firma Stihl nichts nach, sag ich mal. Ne?
Mhm.
Das ist schon Power. Da ist schon ordentlich
was drin. Wie gesagt, das kommt ja gerade richtig, ja. Weil ich bin da echt am Überlegen, was ich mir holen soll. Beziehungsweise in was, wie du schon gesagt hast, in was investierst du? Weil wenn, möchte ich da ja, wie gesagt, auf ein Akkusystem gehen, wo ich die Akkus über alle Geräte, die ich habe, einsetzen kann.
Ja.
Damit ich dann erstens mal nicht unterschiedliche Systeme habe und selbst wenn ich nicht 30 verschiedene Ladegeräte und Akkus habe, ja, sondern ich will ja ein System haben. Mhm. Und je größer das Angebot dann auch von Geräten dazu ist und ich da viel abdecken kann, umso besser. Ja, gerade wenn es ein System ist, wie du eben schon gesagt hast, vernünftiges Händlernetz etc., du kriegst das auch nicht nur dann zum Beispiel im Internet beziehungsweise an einer Quelle, sondern hast da auch ein Netz, auf das du zugreifen kannst. Sehr gut, ja.
Absolut. Und vor allen Dingen Reparaturfähigkeit. Die Geräte sind reparaturfähig. Das ist ja, auch ist sehr, sehr wichtig. Gutes, auch außerhalb der Garantie. Gut, genau. Du bekommst Ersatzteile bis zur kleinsten Schraube runter. Bekommst du da quasi alles ersatzteiltechnisch geliefert, was du benötigst. Und 5 Jahre super. Garantie vom Hersteller.
Auch gut.
Das kann auch nicht jeder von sich behaupten oder nicht jede Marke von sich behaupten. Aber gut, genug geteasert, da wird es in den nächsten...
Ich wollte gerade sagen, aus dem kleinen Teaser ist es...
Ich habe ja die Marke noch nicht genannt.
Genau, nee, aber passt, ja, nee, nice, schön.
Wir sind ja auch mitten in der Gartensaison, da kommt natürlich so eine Gadget-Erwähnung dann ganz gut. Das ist
wie gerufen, deswegen wie gerufen, weil ich habe jetzt auch gerade wieder bei uns viel geschnitten und auch Zeugs, und hab dann gesagt, nee, da muss was anderes. Da muss jetzt muss ich wirklich gucken und da muss was Vernünftiges her. Und ja.
Genau. Gut. Aber dann lass uns doch mal in die heutige Sendung einsteigen. In der letzten Sendung haben wir so ein bisschen das Thema gelöschte iPhone-Fotos gestriffen, aber sind nicht ganz tief drin versunken in das Thema. Und da war das auch noch nicht so ganz brisant, wie es im Moment der Fall ist. Auch damals hat sich Apple da noch nicht zu geäußert. Was heißt damals? Vor einer Woche hat sich Apple noch nicht dazu geäußert. Es sieht jedenfalls so aus oder es sah jedenfalls so aus, dass Benutzer, die auf iOS 17.5 abgedatet haben, einfach alte Bilder wiederbekommen haben, die wieder aufgetaucht sind nach der Aktualisierung auf 17.5. Und das waren jetzt nicht nur Bilder aus den letzten 2-3 Wochen, sondern Bilder, die ja schon vor ein paar Jahren aufgenommen worden sind. Daraufhin hat Apple einen Bugfix rausgebracht. iOS 17.5.1 hat in erster Linie sich da jetzt nicht zu geäußert, zum damaligen Zeitpunkt konkret zu geäußert, woran es nun gelegen hat, dass diese Bilder wieder aufgetaucht sind. Die haben halt nur in den Bugfixes reingeschrieben, dass es ein Problem mit einer beschädigten Datenbank gegeben hat. Das hat sich jetzt ein wenig geändert. Apple hat dazu ein wenig mehr Stellung bezogen und hat versucht, das etwas konkreter zu beschreiben, das Ganze. und hat gegenüber 9to5Mac ein kleines Statement rausgehauen. Die Vermutung von einigen Nutzern, dass das in irgendeiner Form mit der iCloud zusammenhängt, die hat Apple quasi negiert und hat gesagt, nein, es hängt nicht mit der iCloud zusammen, es hängt mit einer Datenbank zusammen, ein Fehler in der lokalen Datenbank, in der Backup-Datenbank mehr oder weniger, die beschädigt ist. Und dadurch, dass diese Datenbank immer wieder mitgeschleppt wird von Systemumstellung oder von Systemwechsel, also wenn jetzt auch ein Kunde sein iPhone wechselt und die Daten dann backupt und überträgt auf das neue iPhone, wird das halt immer wieder mitgeschleppt, dieser Fehler. Und das ist also quasi ein Fehler, der von Device zu Device vererbt werden kann, mehr oder weniger. Und somit hängt das Ganze permanent in der lokalen Datenbank fest. Und der ist dann bei einigen Kunden und Kundinnen wieder aufgetreten oder das erste Mal aufgetreten, somit dass dann, wie gesagt, durch diese Beschädigung der Datenbank die Bilder wieder aufgetaucht sind. Die Frage ist natürlich, was war jetzt der Triggerpunkt in irgendeiner Form, dass diese Beschädigung oder dass dieses Wiederherstellen dieser alten Bilder ausgelöst worden ist. Das konnte ich jetzt so nicht herauslesen. Es war halt nur das Statement, ein Backup-Problem und die beschädigte Datenbank, was nicht nur in der iCloud halt liegt, sondern auch lokal vorliegt. Und das macht das
ja, beziehungsweise nicht als Backup in der iCloud vorliegt, weil es ging ja darum, dass, wie gesagt, die Bilder nicht in der Fotobibliothek, die du mit iCloud synkst, halt da waren, sondern in dem Backup, was du von einem alten Device halt mit deinen neuen Devices immer wieder eingespielt hast.
Richtig,
sei das genau. Jetzt von Device zu Device, sei das über iTunes oder sei das über iCloud Backup, passiert ist unerheblich, weil du hast ja immer dasselbe Backup dann quasi wieder eingespielt.
Ja.
Und zusammen mit dem Bug, der halt vorher in iOS da war, konnte es halt passieren, dass aus diesen Backups diese Bilder halt wieder aufgetaucht sind. Mhm. Klar, iCloud steckt in beiden drin, ja, einmal in iCloud Fotos und einmal in iCloud Backup, ja, beides iCloud, aber es ist halt nicht dieselbe Funktion, ja. Und ja. Nichtsdestotrotz sollte so ein Bug natürlich nicht existieren, weil wenn du ein Bild gelöscht hast, sollte das Bild ja eigentlich gelöscht sein. Aber wie wir wissen, ja, heutzutage bei den ganzen Dateisystemen, wenn du was löschst, wird ja nicht die Daten auf deiner Festplatte gelöscht, sondern der Verweis auf die Daten auf der Festplatte.
Es wird in der Datenbank nur ein Häkchen gesetzt zum Überschreiben der Datenbereiche, genau. Ganz klar.
Wenn dieser Bereich nicht überschrieben wird, sind die Daten ja immer noch da.
Ja.
Das ist ja auch der Grund, warum Datenrettung heute oder generell noch ein Thema ist.
Ja.
Weil in der Regel machst du ja kein Military-Grade Löschen ja von Daten, ja, weil das ja auch viel zu lange dauern würde. Du hast ja gerade, wenn du mal guckst in dem Bereich Datensicherheit, was wird empfohlen? 10-mal mit Nullen überschreiben oder so?
7-mal, ja? Glaube ich. Das oder ist so die kleinste Stufe. Mit Nullen
überschreiben. Klar. Das macht ja keine oder kein Standardsystem von Haus aus.
Ja.
Und da muss man auch mal gucken, das wurde von Apple auch nochmal erwähnt, weil anscheinend Nachfragen da waren von Nutzern, wenn man halt ein iPhone zurücksetzt und das gebrauchte Gerät halt verkauft. Und da hat Apple ja auch gesagt, beim Zurücksetzen wird ja in der Secure Enclave dein Key gelöscht, was ja zum Entschlüsseln der Daten auf deinem Gerät verwendet wird. Und mit diesem Löschen des Keys, ja, ist auch kein Zugriff mehr auf die verschlüsselten Daten möglich, also auch nicht auf die Fotos. Das heißt, wenn aus einem alten Backup irgendwo noch Daten da sein sollten, mit dem Löschen des Keys aus der Secure Enclave ist auch keine Wiederherstellung mehr der Daten möglich. Muss man so erstmal hinnehmen.
Mhm.
Ich denke mal, sollte das nicht der Fall sein, wird es den einen oder anderen Sicherheitskollegen, was heißt Kollegen, aber jemand, der in dem Bereich zuständig ist, definitiv irgendwo was kommen, ja, wenn es doch noch möglich sein sollte, aber das ist ja mit einer der Gründe mit Secure Enclave und Keys, Verschlüsselung on Device etc. Wenn es da ein größeres Sicherheitsproblem gäbe, hätten wir da wahrscheinlich auch schon was gehört. Von daher gehe ich aktuell davon aus, dass das passt von der Aussage von Apple und hoffe mal, dass der Bug jetzt endgültig gefixt ist. Aber natürlich, wie gesagt, schon doof, ja.
Das ist natürlich sehr, sehr bescheiden, zumal es ja auch in die andere Richtung funktionieren kann, dass du auf einmal Daten verlierst. Ne? Also dass da Daten auf einmal plötzlich weg sind. Das hatten wir ja auch in der Vergangenheit, dass da einfach Bilder nicht mehr vorhanden waren, die kürzlich aufgetaucht sind. Das ist, glaube ich, noch gar nicht so lange her. Bei irgendeiner 17er-Version war das ja auch der Fall, dass auf einmal Bilder weg gewesen sind. Und das sollte jeden iPhone-Nutzer, der ein wenig Interesse an seinen Bildern hat, doch sensibilisieren, sich über lokale Datensicherung Gedanken zu machen.
Oder auf jeden Fall mehr als nur iCloud-Foto. Aber das ist ja wie bei allem, wenn wir über Backup reden und ob das jetzt iCloud-Foto ist, beziehungsweise Fotos auf deinem Smartphone, egal ob jetzt iOS oder Android oder, ja, sind ja eigentlich die zwei dominanten Systeme. Ein iCloud beziehungsweise ein Cloud-Backup in Anführungszeichen ist ja im Prinzip kein Backup. Ja, und zu der Strategie, und wir wiederholen uns da ja so oft,
ja.
Gehört halt mehr als nur das.
Ja.
Und gerade auch heute, wo wirklich 90% der Hobbyfotografie über das Smartphone einfach stattfindet und da sehr viele Erinnerungen einfach dranhängen, ja, und vor allem Jahre an Bildern, sollte man sich da schon mal Gedanken drüber machen, wo man eventuell vor allem Lieblingsbilder oder Bilder von seinen Liebsten oder was auch immer, von speziellen Momenten, wo man die vielleicht nochmal hinschiebt oder auch ausdruckt, ja, je nachdem, ja, wo man die nochmal zusätzlich hinschiebt und wirklich ein Backup macht, ja, nicht, dass das mit einem defekten iPhone oder verloren gegangenen iPhone auf einmal weg ist.
Ja.
Das wäre halt, wie gesagt, sehr schade, weil, und wir hatten auch schon über iCloud-Speichergrößen gesprochen, gerade wenn man im Familienverbund unterwegs ist mit mehreren Geräten, da kommen vielleicht iPads und MacBooks noch dazu, so eine Standard-iCloud doch sehr begrenzt ist, was die Möglichkeiten auch von iPhoto oder von Foto, von iCloud-Foto betrifft, sehr beschränkt ist. Und ja, das, wie gesagt,
ja,
sollte man sich definitiv Gedanken machen.
Also man sollte sich niemals nur auf die Cloud als Backup-System oder als Backup-Standort verlassen. Das ist meine Meinung. Aber gut, das habe ich auch schon öfter gesagt.
Ja, wir sprechen es da regelmäßig an. Also von daher, ich sollte, denke ich mal, so oft wie wir es ansprechen, sollten die Hörer das wahrscheinlich schon mal gehört haben.
Mhm.
Ab und zu steigen wir da wirklich tief auch nochmal spontan in das Thema mit ein, weil es uns beiden einfach sehr am Herzen liegt.
Mhm.
Ja, einmal privat, bei dir halt auch beruflich, gerade im Umfeld noch. Und wir auch gerade halt öfter mal auch so Themen rangetragen kriegen. Ja. Und also es ist halt immer schade, wenn dann aufgrund von einer oder von Faulheit. Und das hatte ich ja gerade in Bezug auf mich auch schon angesprochen. Ab und zu lasse ich es ja auch schleifen, was Backups betrifft. Weil wenn dann aufgrund von Faulheit, ja, nicht wegen Unwissenheit, sondern wegen Faulheit irgendwo Daten verloren gehen, das muss nicht sein, ja.
Ja, es ist ja bei ganz vielen Leuten nicht nur Faulheit. Es ist auch Unwissenheit. Ne?
Ich sage, Unwissenheit nochmal ein ganz anderes
das
Thema.
Ist dann auch,
aber gerade in Bezug auf mich, wie gesagt, ich lasse es ab und zu mal schleifen.
Ja.
Und dann ist es, wie gesagt, Faulheit und dann kann man sich dann nur selbst in den Hintern treten. Und wie gesagt, das muss nicht sein. Unwissenheit nochmal ein ganz anderes Ding.
Ja.
Da ist einfach Aufklärung gefragt. Und wie gesagt, wir zwei ja dann auch, dass wir es ab und zu mal ansprechen. Wenn Fragen sind, gerne immer auf uns zukommen. Wir beantworten die auch gerne. Wenn spezielle Fragen da sind, überhaupt kein Thema. Wie gesagt, wir sprechen es gerne mal an. Die Leute sollen auch mal drüber nachdenken. Nicht, wie gesagt, jetzt haben wir es ja auch angesprochen. Wir sprechen ja nicht jetzt direkt über Lösungen oder Ansätze, die man verfolgen soll oder empfehlen Produkte. Ja, das haben wir in der Vergangenheit schon ab und zu mal gemacht. Ich denke, heute werden wir nicht groß drauf eingehen. Wir haben auch noch mal andere Themen, über die wir sprechen wollen. Aber wenn da Fragen sind, gerne auf uns zukommen, schreibt eine E-Mail, keine Ahnung, was auch immer. Ja, da kann man das auch nochmal ausführlicher ansprechen irgendwann. Aber es soll ja auch nochmal dazu dienen, dass die Hörer sich vielleicht nochmal damit beschäftigen und sich selbst Gedanken machen. Und es gibt so viel auch wirklich gute Ressourcen im Internet, ja, wo man sich da auch nochmal oder wo man es nachlesen kann oder sich mal Tipps und Ideen holen kann. Also wenn man will, ja, kann man da schon eine Lösung finden, wenn man halt Interesse dran hat. Wie gesagt, wenn man sagt, man hat keine sensiblen Daten oder Daten, die, wenn sie weg sind, nicht benötigt werden oder die sich einfach auf anderem Weg wiederherstellen lassen, ja. Und selbst wenn es die Passwörter sind, die man sich zu Hause irgendwo im Buch notiert, ja, ist ja auch in gewisser Weise ein Backup, ja. Dann, ja, mein Gott, wenn es einem ja bewusst ist und man damit leben kann und weiß, wie man das Problem lösen kann, wenn eins entsteht, ist ja auch gut.
Ja, ja.
Aber dann hat man sich ja auch damit beschäftigt.
Das ist gut.
Ja, und das ist ja so immer der erste Schritt, ja.
Dass man sich da schon mal mit beschäftigt, ist schon mal der erste richtige Schritt.
Ob das ist der Anfang,
dann natürlich die Konsequenzen und die Lösungen dann die richtigen sind, das steht dann nochmal auf einem ganz anderen Blatt Papier.
Genau.
Ne? Das ist, da sollte man dann halt sich vielleicht mal mit Profis unterhalten, wenn man da wirklich einen großen Bedarf hat an Datensicherheit und Backup-Strategien und vielleicht auch an den Bedarf hat, ein Archiv zu haben von seinen Daten und so weiter und so fort. Da gibt es ja ganz viele Aspekte, die man berücksichtigen muss. Funktionalität der Backups, Verwalten der Daten, wenn man sie langzeittechnisch vorhalten möchte oder muss, dass man dann auch die Medien wechselt.
Umfeld, ja.
Lesbarkeit der Datenträger und so weiter, Haltbarkeit der Datenträger etc. pp. Aber das ist ja ein sehr komplexes Thema. Gut, aber
das
nicht.
Deswegen. Gut, haben wir das auch nochmal abgehandelt?
Wir haben es kurz gestriffen.
Genau, kurz angesprochen.
Genau. Ja. Gut, also das ist jedenfalls keine gute Nachricht, auch wenn Apple gesagt hat, es ist ja ein ganz kleiner, seltener Fehler, der nur bei ganz wenigen Kunden aufgetaucht ist. Aber so klein scheint der Fehler ja nicht zu sein, sonst hätten sie nicht so zeitnah einen Bugfix rausgehauen.
Ja, du musst auch mal gucken bei der Nutzeranzahl, die Apple einfach hat, ja, mit allen iOS-Geräten.
Ja.
Selbst wenn es ein kleiner Prozentsatz nur ist, ja, sind das ja doch schon eine Menge an Nutzern.
Ja, ja gut, und selbst wenn nur ein Kunde seine Bilder verliert, ist es ein Kunde zu viel, der seine Bilder verloren hat.
Ja, in dem Fall war es ja, er hat ja wieder alte Bilder bekommen, die er eigentlich
ja oder wiederbekommen hat. Das kann aber auch ein Problem sein, wenn es, wie es bei einigen Nutzern der Fall war, wenn es sehr delikate Aufnahmen gewesen sind, die man einfach definitiv nicht wiederhaben wollte, die dann auf einmal wieder aufgetaucht sind. Und gerade solche Bilder möchte man ja gelöscht wissen. Und wenn die dann wieder auftauchen, dann ist das natürlich kein gutes Gefühl. Halt
immer, ja, vor allem, wie gesagt, gerade dann, ja, was ist, ich habe in der Vergangenheit Geräte verkauft, was ist damit? Ja, okay, aber das, ja, wie gesagt, wir hoffen, das Problem ist gefixt und
ja, vielleicht ein kleiner Pro-Tipp, wenn man solche delikaten Aufnahmen anfertigt, sollte man vielleicht sich auf eine ganz simple digitale Spiegelreflexkamera konzentrieren, die keine Funktionalität hat, in dem Sinne keine Anbindung an irgendwelche Clouds hat oder keine großartigen Möglichkeiten hat, die Bilder wieder auf einmal auftauchen zu lassen. So ein Pro-Tipp. Gut.
Das ist immer wieder das ein gegenteiliges oder gegenläufiges Thema zum Thema Backup. Weil davon willst du ja zumindest mal keine Backups haben, die eventuell irgendwo
in falsche Hände geraten können.
Das ist auch nochmal so ein Thema dann Sicherheit, ja.
Genau. Gut. Kommen wir zum nächsten Thema, was angeblich ja die WWDC dominieren soll. Aha. Ich weiß, du bist da ja so ein bisschen anderer Meinung, als ich bin.
Ich bin skeptisch, was jetzt die Integration oder die Tiefe der Integration betrifft.
Da bin ich auch skeptisch.
In dem Bereich, was kommt, ist die andere, also ist, denke ich mal, schon ein Ding.
Ja.
Gerade weil das momentan ja ein Thema ist, was uns schon spätestens seit ChatGPT ja wirklich fast täglich verfolgt.
Ja.
Gerade auch im privaten Umfeld, beruflich sowieso, ja,
Automatisierung.
Wie auch immer. Und gerade auch das ganze Thema AI und wie kann ich das einbinden. Ja. Und wenn es nur ein Chatbot auf der Seite ist, ja, der irgendwo im Kundenservice vorgeschaltet ist, das sind ja alles Sachen, die, wie gesagt, die verfolgen uns ja sowieso schon länger, weil was ja akut ist seit ChatGPT und die Versionen, die halt da immer kamen und auch aktuell mit der, was ist das, 4?
4.0.
Genau, ja. 4.0.
Nee, kein 0 ist ja ein O, weil es steht ja für Omni.
Ja, ne? Ja, ich, oder so, 4.0, ja, genau. Ja. Das wird ja nur akuter, gerade mit, auch dann hörst du wieder die News von Nvidia und wie sie da voll in gehen und die Chips und was sie alles können und AI ist die Zukunft und dann siehst du wieder den Altman ja irgendwo auf der Bühne, ja, und dann hast du Microsoft, ja, die gerade hier ihr Time Machine quasi vorgestellt haben, was ins System integriert ist und dich überall verfolgen soll.
Das sehe ich ja ganz skeptisch. Da lief es mir ja eiskalt den Rücken herunter.
Ja, vor allem, wenn man mal überlegt, und du hattest eben das Thema verfängliche Bilder angesprochen. Ja. Klar, on device und es wird nicht verwendet, um irgendwie das Modell im Hintergrund zu trainieren und bla bla bla. Aber trotzdem bleibt da irgendwo so ein Geschmack, ja. Oder wie heißt Geschmäckle, ja. Und die Befürchtung hängt, dass die Daten doch irgendwo, und sei es wegen einem Bug, ja, nach Hause telefoniert.
Ja,
und
das Problem ist ja auch diese Time Machine Geschichte, diese Funktionalität, die sie da gezeigt haben, die kann man ja auch deaktivieren. Aber wer sagt mir denn, dass diese Funktionalität nicht versehentlich durch einen Bug, aktiviert werden kann?
Das ist genauso wie mit den Bildern, die jetzt wieder hochkamen oder die verloren gehen können, eventuell, ja, das, wie gesagt, muss ja keine böse Absicht sein. Das kann ein Bug sein. Das kann eventuell ein Hack sein. Das weißt du ja auch nicht. Genau. Vielleicht wird's da gerade im Bereich Ransomware, inwieweit wird das interessant nochmal, oder inwieweit ist dann die Behauptung, wir haben hier Material von dir, verfängliches Material von dir eventuell bei so einer Attacke, ja, inwieweit ist sie dann wirklich begründet?
Ja.
Ran die an deine Daten irgendwie ran, auch wenn das ja nur Hashtags sage ich schon, nur Hashes irgendwo sein sollen und keine 1:1 und bla bla bla. Du weißt ja nie, was irgendwo aus irgendeinem Fehler heraus passieren kann.
Genau.
Nee, aber wie gesagt, Microsoft, Riesenthema jetzt gerade gewesen. Von daher sehen, denke ich mal, viele Apple da jetzt einfach unter Druck, was zu machen.
Apple steht Meiner auch unter Druck. Das ist jetzt nicht nur so gefühlt, das ist auch faktisch der Fall. Wenn man sich anschaut, wie weit andere Unternehmen sind. Ich habe ja in den letzten Tagen die Gelegenheit gehabt, mich ein bisschen mit dem Samsung S24 zu beschäftigen, was da für AI-Features schon jetzt on board sind, wo Apple noch nicht mehr ansatzweise mit unterwegs ist, dann sieht man, dass Apple schon sehr defizitär unterwegs ist. Das ist leider so. Das muss man mal so sehen. Oder das muss man mal, der Tatsache muss man mal ins Auge schauen.
Ja, ich würde trotzdem sagen, selbst wenn, beziehungsweise es wird ja, ich gehe ja auch davon aus, dass wir auf der WWDC in dem Bezug etwas sehen werden. Ich gehe aber trotzdem davon aus, dass wir es nicht so umfassend sehen werden wie von anderen.
Davon gehe ich auch aus.
Dass der Fokus definitiv auf guten Demos legen wird, die allerdings on-device laufen. Bin ich fest davon
überzeugt. Oder zum größten Teil on device laufen. Die Gerüchte gehen ja dahin, dass es so eine hybride Lösung sein soll. Und was halt nicht on device läuft, das soll dann halt auch bei Apple in Rechenzentren ablaufen, in hauseigenen Rechenzentren ablaufen. Und da laufen ja schon seit Jahren, in Anführungsstrichen seit Jahren, Tests mit den eigenen Servern. Man redet ja von M2 Ultra CPUs oder SoCs, die angepasst sind auf die ganze Geschichte, und das soll dann wohl halt alles gekapselt bei Apple in hauseigenen Rechenzentren funktionieren. Das ist ja auch ein großer Trost, dass sie da jetzt nicht noch rechenzentrumstechnisch auf externe Anbieter gehen, oder ich hoffe mal nicht, dass sie auf externe Anbieter gehen, sondern dass sie das in hauseigenen, sicheren Rechenzentren behandeln, das Thema.
Ja. Ja, was allerdings für Apple, gerade mit dem Anspruch, den sie haben an Privatsphäre und was sie bis jetzt immer auch gesagt haben, hier, wir machen viel on-device. Und das ist ja auch ein Grund, warum Siri halt nach wie vor Siri ist, ja, und nicht viel mehr Funktionen hat oder da, wie gesagt, noch mehr in der Cloud oder so macht, ja. Das ist allerdings auch, wie gesagt, meiner Meinung nach so eine Grundvoraussetzung von Apple, dass sie das einfach machen müssen, alleine um ihrem Anspruch und dem Anspruch, den sie ja nach außen halt einfach transportieren, ja. Dass sie das, wie gesagt, sicherstellen müssen, dass die Daten nicht irgendwo bei Third Parties auftauchen und da eventuell was passieren kann.
Absolut. Ich meine, diese Botschaft haben Sie seit Jahren gepredigt und haben das sehr hoch gehängt. Auch Ihren Anspruch an die Datensicherheit sehr hoch gehängt, was ja auch sehr gut ist. Genau. Und da können Sie jetzt nicht von abweichen. Oder es wäre natürlich für die Nutzer und Kunden ein Schlag ins Gesicht, wenn Sie jetzt von diesem Anspruch zurückgehen würden.
Vor allem, das wäre für den Wettbewerb ein gefundenes Fressen. Ja.
Absolut. Und dadurch würden Sie, denke ich, auch viele Kunden verlieren. Weil viele Kunden sind deswegen bei Apple, weil das halt ein hohes Gut ist bei Apple, die Datenschutzgeschichte. Aber deswegen sehe ich auch die Personalie Sam Altman in den letzten Wochen so ein bisschen ambivalent. Er hat sich in zwei Bereichen sehr unschön verhalten, gerade die Sache mit Scarlett Johansson. Ich weiß nicht, ob du das jetzt verfolgt hast, die Geschichte. Da hat er sich ja nicht so ganz sauber verhalten. Und
auch die Kommunikation von wie heißt die Firma nochmal?
ChatGPT ist ja OpenAI.
OpenAI, genau. Auch die Kommunikation von OpenAI in dem Bereich war echt nicht so, also sagen wir mal, eher suboptimal. Ja.
Naja, vielleicht nochmal ganz kurz als Hintergrunderklärung, worum es konkret geht. Sam Altman wollte Scarlett Johansson als Stimme gewinnen für OpenAI oder für ChatGPT und Scarlett Johansson hat dann abgelehnt, hat sich das reiflich überlegt und hat da auch das Ganze begründet. Ich kürze das jetzt ein bisschen ab, ich will das jetzt nicht so ausbreiten. Und dann kam dann ja kurze Zeit später Sky auf den Markt, die Stimme von ChatGPT und die klingt verblüffend ähnlich wie die Stimme von Scarlett Johansson. Und daraufhin hat dann, also kurz vor dem Release von Sky, gab es dann nochmal eine Kontaktaufnahme von Sam Altman mit Scarlett Johansson. Und da hat er noch gefragt, ob sie sich das nochmal überlegen will, etc. pp. Und nö, wollte sie dann nicht. Und dann kam halt Sky raus, die Stimme, die wirklich frappierend ähnlich klingt. Und daraufhin hat dann Scarlett Johansson einen Anwalt eingeschaltet und wollte dann halt wissen, wie das zustande gekommen ist, wie die Stimme so identisch und ähnlich klingt. Und dann kam halt diese etwas komische Kommunikation zustande von OpenAI. Dazu kommt noch dieser sehr ungeschickte Tweet von Sam Altman. Der hat dann einfach nur geschrieben, Hör. Und Hör war ja der Film aus dem Jahre 2013, wo Scarlett Johansson die Stimme einer künstlichen Intelligenz spricht, im Originalton. Mhm. Also nicht in der synchronisierten Version, logischerweise. Mhm. Und das lässt ja nun schon so ein bisschen darauf hindeuten, dass OpenAI absichtlich diese Stimme so ähnlich gestaltet hat. Ganz klar.
Wobei, die Stimme ist ja angeblich es gibt ja Dokumente von OpenAI, wie heißt es im Deutschen?
Synchronsprecherin?
Von einer Sprecherin, die halt, wie gesagt, stimmlich
ähnlich klingt
wie Scarlett Johansson.
Ja.
Sie waren anscheinend oder haben mit ihr schon zusammengearbeitet oder die Arbeiten an Sky haben anscheinend schon gestartet, bevor Sam Altman angefragt hatte bei Scarlett Johansson. Die Dokumente sind da. Mhm. Man weiß allerdings bis alle die Öffentlichkeit. Also wir wissen nicht, welche Person die Stimme oder wer das eingesprochen hat oder das Modell trainiert hat für Sky. Mhm. Da ist nach wie vor oder hat OpenAI den Namen noch nicht bekannt gegeben. Der Verdacht stand ja am Anfang auch im Raum, dass man einfach Scarlett Johansson die Originalstimme genommen hätte, aus Filmen, aus Interviews, ja, aus Pressetouren.
Dass man das trainiert hat, das System durch diese Materialien. Ja.
Dem hat OpenAI ja definitiv widersprochen und wie gesagt, die Zusammenarbeit wäre schon gewesen, bevor man überhaupt, Altman halt mit ihr Kontakt aufgenommen hätte. Wie gesagt, die Art und Weise der Kommunikation hätte wesentlich besser laufen können bei OpenAI. Aber selbst wenn die Zusammenarbeit vorher schon war, man hat sich ja, denke ich, schon aus bewusstem Grund für diese Art von Stimme entschieden, weil die gerade auch nah an oder fast identisch ist mit Scarlett. Und gerade auch in Bezug auf den Film.
Ja.
Also das hätte definitiv besser laufen können. Ja. Mal gucken, wie es ausgeht. Es gab ja schon mal zwei, drei, glaube ich, Prozesse in Bezug auf Stimmdoubles, wo ja der Klagende, also ich weiß nicht mehr, wer das war, welche Schauspielerin bzw. Schauspieler da in der Vergangenheit Prozesse waren, aber die sind auf jeden Fall, oder die hatten ihre Prozesse gewonnen. Von daher, denke ich mal, hat auch Scarlett Johansson gerade in Bezug auf diese Urteile von damals, denke ich mal, gute Chancen, sollte es da nicht vorher noch zu einem Vergleich oder irgendwas kommen. Man hat ja, glaube ich, den Einsatz von Sky auch erstmal jetzt pausiert.
Ja.
Von daher, mal gucken, wie gesagt, vielleicht einigt man sich da vorher noch, bevor es zu einem Prozess kommt. Muss man mal abwarten, aber ich denke, die Aussichten von ihr sind ganz gut. Es gibt da auch im Internet wieder geteilte Meinungen, ja und wie, und aber ich denke mal, rein rechtlich ist sie da in den Staaten gut aufgestellt und vor allem, was ja alleine schon die Art und Weise betrifft, ja, man macht sowas nicht, ja.
Ja, und gerade
wie gesagt, mit dem mehrmaligen Nachfassen.
Ja.
Und wir würden gerne und hättest du nicht Interesse und dann machst du das trotzdem mit so, also und entweder war man sich ja vorher schon bewusst, das könnte so einen Geschmack haben und wir gucken mal, vielleicht ist sie halt mit einverstanden und dann können wir es ja offiziell machen. Oder ist man da wirklich so blauäugig rangegangen? Ich weiß es nicht, ja.
Und gerade wenn man sieht, oder wir sehen ja alle, dass dieses AI-Thema ein absolut delikates Thema im Moment ist und ein sehr kompliziertes Thema ist und ein gesellschaftlich schwieriges Thema ist. Und das denke ich, auch in Zukunft nicht einfacher wird. Und wenn man dann so ein Verhalten von Sam Altman hat, oder so, wenn er so ein Verhalten an den Tag legt, dann hat das noch ein ganz, ganz, ganz großes Geschmäckle nach meiner Meinung. Dann sollte man diese ganze Geschichte Sam Altman und etwas anders bewerten und sollte auch vorsichtig sein in Kooperationen mit OpenAI, weil man weiß, welches Geisteskind Sam Altman ist. Also das lässt ja tief blicken, sein Verhalten gegenüber Scarlett Johansson und wie er sich generell in dem Thema verhalten hat. Oder das ist ja, das macht mir so ein bisschen Angst.
Ja, vor allem sollte es ja wirklich die Kooperation zwischen Apple und OpenAI geben, ist ja auch wieder die Frage, inwieweit hat vielleicht Apple da Einfluss genommen, um zu gucken, ihr holt euch bitte da die Scarlett mit ins Boot, um auf Nummer sicher zu sein, ja, bevor es dann im Nachhinein Ärger gibt. Wobei, ob das Apple war, ich würde eher mal sogar auf Microsoft tippen. Also wenn das ein Anstoß von außen war, denke ich mal, war es sogar eher Microsoft, die gesagt haben, hier Freunde, fragt doch lieber mal nach, ob man das vielleicht nicht so irgendwie gelöst kriegt, weil alleine auch schon von den Anteilen, die Microsoft an OpenAI hält, wollten die da vielleicht auf alle rechtlich auf Nummer sicher gehen. Der Schuss ging nach hinten los, ja, muss man halt jetzt mit leben. Aber das wäre, wie gesagt, wenn das so eine Nummer war und es sich jetzt rausstellt, dass OpenAI da bewusst mit reingegangen ist in die Thema ja, und sich da auf der sicheren Seite gefühlt hat, beziehungsweise so eine leck mich am Arsch Einstellung, wir machen das einfach, ja, egal, könnte das zumindest mal einen guten Einfluss auf die Zusammenarbeit mit Apple haben, weil die wären nicht der Erste, den sie noch vor der WWDC wieder rauswerfen.
Absolut. Und ja.
Und das sind halt auch wieder Millionen, ja, die halt da OpenAI durch die Finger oder durch die Lappen gehen können, wo, denke ich mal, selbst Microsoft nicht unbedingt einverstanden wäre, mit dann so einen Partner zu verlieren. Weil, wie gesagt, sollte OpenAI, ja, die ja wirklich Microsoft hinten mit dran stehen haben, jemanden wie Apple als Partner mit ins Boot holen können und da eine Zusammenarbeit stattfindet. Wer weiß, was das halt auch wieder ins Rückwirken für Microsoft bedeuten könnte, ja. Wenn du da eine Kooperation hast, ja, weil klar ist es OpenAI, aber trotzdem ist es ja auch Microsoft.
Ja, so ist es. Also Sam Altman beobachte ich jetzt etwas schwierig, kritischer, ja, als vorher.
Generell in dem Bereich, ja, würde ich sagen, ist das für alle, die in dem Bereich arbeiten, alle Firmen, ja. Schwierig, wenn du jemanden hast, oder wenn du eine Firma hast, wo sowas passiert, die gerade als, auch als Marktführer so eine Stellung haben und dann so eine Nummer abziehen. Weil das hat Auswirkungen, ja. Gerade jetzt bei, also nicht nur bei uns, aber in der Öffentlichkeit, hat das Auswirkungen, ja, die dir als Anbieter, die dir auch als Google einfach nicht recht sein können. Weil du mit Gemini, beziehungsweise in dem Bereich ja selbst arbeitest, Tools anbietest, du hast jetzt gerade die Integration ja mit der Webseitensuche gestartet, ja, wo du auch schon viel negatives Feedback bekommen hast, ja. Und dann hast du noch so eine Nummer, die abgezogen wird. Das schadet im Prinzip der ganzen Branche.
Ja, absolut. Absolut. Und wie gesagt, AI oder KI oder wie auch immer, das ist ein großes Minenfeld, was wir gerade uns hier aufbauen und was wir gerade hier betreten. Und da sollte man noch einen CEO haben, der einen sehr hohen moralischen Kompass hat, nach meiner Meinung. Und das ist, wie gesagt, meine persönliche Meinung, Sam Altman halt nicht. Also jedenfalls hat er das bisher nicht gezeigt, dass er das hat.
Ja, und ja, das ist halt auch nur das Problem von diesen Firmen, die halt mit einem Ansatz reingehen, ja, move fast, ja, break rules, ja, oder kümmere dich nicht um Regeln, sondern schnelle Entwicklung. Probleme kannst du später fixen.
Ja, aber das geht nicht.
Und das ist halt
jedenfalls
echt ein
nicht
Problem,
mit dem Thema in dem Bereich AI, wo wir uns gerade bewegen.
Das geht im Prinzip in keinem
Thema. Ja, aber hier noch weniger.
Aber gerade bei so einem sensibel besetzten Thema, ja, wo du seit Jahren ja immer hörst, ja, AI, das wird der Untergang der Menschheit sein. AI raubt uns die ganzen Jobs, ja. Gerade mit dieser Wahrnehmung, wie gesagt, in der Öffentlichkeit ist es halt sehr schwierig, wenn du dann so Sachen hast. Ja.
So ist es. Ja. Ich sage ja immer wieder, wir brauchen Richtlinien, wir brauchen Regularien, wir brauchen Leitplanken und die sehe ich so konkret noch nicht. Ansätze sehe ich schon.
Tut sich die Gesetzgebung generell schwer damit? Die Frage ist ja auch da wieder, inwieweit willst du mit deinen Regeln halt Innovationen verhindern? Und das haben wir die letzten Jahre auch gerade gesehen, auch gerade aufgrund der gesetzlichen Änderungen. Wäre es heute wahrscheinlich, oder ist es heute, denke ich mal, unmöglich geworden, einen YouTube-Konkurrenten zu machen? Aufgrund einfach der gesetzlichen Lage, gerade auch jetzt hier in Europa, Copyright, wie gesagt, Daten, ja, Privatsphäre etc., wäre es, denke ich mal, sehr schwierig, so eine Plattform wie YouTube aus dem Boden zu stampfen. Und da ist halt die Frage im Bereich auf technische Innovation, wie schnell kannst du da halt jetzt ein Regelwerk erschaffen? Gerade gehen wir mal von Europa aus, ja, du musst so viele Hüter halt unter einen, so viele unterschiedliche Länder, ja, halt unter einen Hut bekommen und da eine Lösung finden. Das wird definitiv Jahre dauern, bis da irgendwas kommt. Und da bis dahin haben alle Länder, und mein Gott, die Staaten, ja teilweise China, sind da ja einfach vorne dran, ja, und haben uns da Jahre voraus, gerade weil es da von der Regulierung her ein bisschen anders ist, beziehungsweise da in dem Bereich einfach Geld da ist. Und da entsprechend reingepumpt wird. Das ist halt echt ein schwieriges Thema. Regeln sind definitiv notwendig, gerade in dem Bereich. Aber bis wir die haben werden, beziehungsweise wir haben ja schon einige Regeln, ja, in dem Bereich ja auch, aber bis man da speziell auf AI gemünzt irgendwas, das wird, denke ich mal, noch Jahre dauern. Aber da sind wir in dem, was haben wir denn bitte in Europa in dem Bereich, was sich wirklich AI nennt? DeepL, ja, ist ja so ein Thema, wird ja eigentlich mit als führend in Europa da immer wieder gehandelt. Und das Einzige, was du da eigentlich hast, ist bei DeepL, was hast du da? Übersetzung.
Ja, und
wird aber immer wieder als das AI-Startup hier in Europa gehandelt.
Und die Frage ist auch, ob da wirklich, ob man nicht alles, was sich AI nennt, ist auch wirklich AI letztendlich.
Ne? Ja, der Begriff wird sehr inflationär
so ist es.
Behandelt, ja. Na. Oder benutzt. Ja.
Ich habe letztens, ich kann jetzt nicht so aus dem Nähkästchen plaudern, aber ich kann so kann es so ein bisschen nebelartig verklausulieren, Kontakt mit einem neuen Datenbanksystem gehabt, was uns universitär vorgestellt worden ist oder im universitären Umfeld vorgestellt worden ist. Und das sah alles ganz toll aus und es war auch wirklich beeindruckend, was dort gezeigt worden ist, aber es ist nichts weiter als eine sehr clevere Datenbank. Es hat nichts mit AI zu tun in dem Sinne. Und es wurde uns aber als die größte AI Errungenschaft verkauft, die es bisher gegeben hat. Aber das ist nichts weiter als eine extrem gut ausgeklügelte Datenbank. Nichts weiter, nicht mehr und auch nicht weniger. Ja, bestes Beispiel. Überall schreiben sie heute AI drauf, weil das Thema in aller Munde ist und weil es auch in der breiten Masse schon in aller Munde ist. Aber es hat im Endeffekt nichts mit AI zu tun. Oder nicht immer mit AI was zu tun, sagen wir es mal so. Gut, aber nochmal ganz kurz zurück zu den Aussagen von Mark Gurman. Wie gesagt, er meint, dass das Thema AI die WWDC dominieren wird. Ich hoffe, es ist nicht der Fall. Ich hoffe, es werden auch noch andere Themen ans Tageslicht kommen und uns präsentiert werden. Vision OS etc. pp. Also nicht, dass alles sich rund um das Thema AI dreht und dass Google vorerst raus sei und dass, wie gesagt, OpenAI Einzug halten wird und der erste Schritt soll sein, dass Siri etwas aufgebohrt wird, Chatbot-artig und so weiter und so fort. Der zweite Schritt soll sein, dass Apple daran arbeitet, eine proaktive Intelligenz in das System einzubauen mit AI-Funktionen. Also proaktiv soll dann halt lokal auch auf dem iPhone laufen. Das ist die Sache, wo wir halt drüber gesprochen haben, dass das eine lokale Lösung sein wird und die dann AI-Funktionen halt lokal verfügbar macht, die direkt auf dem iPhone ausgeführt werden können. Zum Beispiel das automatische Transkribieren von Audio-Notizen, das Zusammenfassen von Nachrichten, Artikeln oder auch KI-Bilderbearbeitung. Obwohl er sich bei dem Bereich KI-Bilderbearbeitung sehr stark zurückgehalten hat und das auch noch ein bisschen relativiert hat und gesagt hat, dass das nicht den Umfang erreichen wird, wie es zum Beispiel Adobe derzeit zeigt etc. Also das ist wohl nur eine sehr rudimentäre KI-Bilderbearbeitung. Ja, und das sind ja auch alles Funktionen, wenn ich das jetzt hier so lese, Zusammenfassen von Artikeln etc., Transkribieren von Audio-Notizen, das ist alles, was schon Samsung anbietet und das ist jetzt kein großartig großes Hexenwerk, was er da jetzt angeführt hat. Und das zeigt mir auch, dass Apple so ein bisschen, das ist wie gesagt meine Meinung dazu, so ein bisschen im Hinterhalt ist im Moment und nicht so. Wenn das nur so lapidar rauskommt und nur so wenige Funktionen hat, dann sehe ich Apple so ein bisschen defizitär unterwegs. Naja, schauen wir mal.
Das ist halt wieder das Problem mit der Wahrnehmung außen, weil, wie gesagt, ich bin fester Meinung, dass sehr viel von dem, was wir sehen werden, on-device halt läuft.
Ja, ja, klar.
Dass da nichts irgendwie zu Apple geschickt wird oder zu anderen oder auch zu ChatGPT, wie gesagt, dahin geschickt wird, und da viel on-device laufen wird, beziehungsweise on-device bei Apple laufen wird.
Mhm, klar.
Und das ist natürlich Arbeitsaufwand in Bezug auch auf, wie gesagt, die Software, die halt auf dem Gerät laufen muss, den man nicht unterschätzen darf und der schon eine gerade zu rein cloud-basierten Lösungen mal überlegt, ja, ist das schon eine Leistung, die Apple da bringen muss, ja, die denke ich mal außen nicht unbedingt wahrgenommen wird. Das macht's Apple nicht leichter, weil es dann immer heißt, ja, die spielen hier Catch-up und die Funktionen hast du bei Google und bei Samsung schon in den Geräten vorher gesehen und jetzt kommt's bei Apple, ja, wie immer. Aber da ist, wie gesagt, das Plus, gerade auch für den Nutzer, die Umsetzung.
Ja, klar.
Ich würde mir wünschen, auf der WWDC, gerade wenn es eigene Serverfarmen gibt, die auf auf eigenen ARM-Chips beruhen, wo halt der Hauptpunkt auf AI liegt, dass man da mehr über die Chips und über die Hardware hören würde. Mhm. Das würde ich mir wünschen, gerade im Vergleich zu Nvidia. Mhm. Das würde ich mir wünschen auf einer WWDC. Ich glaube nicht, dass da viel gezeigt wird. Da wird vielleicht mit ein paar technischen Daten um Gesicht geschmissen, ja, und wie viel Rechenoperationen und bla bla bla. Aber da, wie gesagt, da würde ich mir gerade im Vergleich zu den neuen Nvidia-Lösungen da ein bisschen was wünschen. Aber ja, ich denke mal, so tief wird es dann doch nicht gehen. Interessant finde ich es trotzdem. Gerade welche Speziallösungen haben sie dann da gemacht, ja, auch wenn es, wie gesagt, auf M2 beruht. Aber was haben sie gemacht, ja, um da oder mehr Leistung für AI-Anwendungen einfach rauszuholen?
Zumindest in der Haupt-Keynote wird es wahrscheinlich nicht so tief gehen. In den einzelnen Sessions für die Entwickler wird es wahrscheinlich dann mehr ins Detail hineingehen. Das ist dann davon gehe ich aus.
Ja. Ich bin mal gespannt, ob man auf der WWDC was hören wird in Bezug auf den Qualcomm.
Ja.
Ich glaube eher weniger.
Du meinst auch die ganze Microsoft-Geschichte, das neue Surface, was sie vorgestellt haben, meinst du? Diesbezüglich, wo ja der Snapdragon Einzug.
Ja, wo ja die Vergleiche halt mit dem MacBook Air gefahren wurden.
Ja, da hat sich ja Microsoft auch so stark verbissen in dieses MacBook Air. Das ist ja richtig schlimm. Das sind ja richtige Wadenbeißer. Ne, sie haben sich ja so auf dieses Air fokussiert.
Der Vergleich hinkt ein bisschen, weil die Geräte, von denen da eigentlich die Rede war, waren alle mit einer aktiven Kühlung. Und das MacBook Air ist passiv gekühlt. Ja. Deswegen tun sich die Vergleiche da ein bisschen schwer. Aber mein Gott, kann man machen. Wie gesagt, ich sehe es ein bisschen differenzierter. Genauso muss man mal abwarten, die Claims, die sie dann machen, inwieweit die da draußen wirklich zutreffen.
Ja.
Inwieweit die massenproduzierten Geräte, die dann auch bei Nutzern sind, dann diese Werte auch erreichen. Ich denke, dass da schon einiges da sein kann, aber mein Gott, der Chip ist ein aktueller Chip, der speziell auch, ja, oder der gerade auch in diesen, nicht Power Cores, wie nennt es bei Apple, Efficiency und
Performance
Cores, genau, die haben halt mehr Performance Cores auf dem Chip drauf. Kein Wunder, dass da eventuell auch ein bisschen mehr Leistung kommen ran.
Plus aktive Claims, Kühlung halt, das trägt natürlich zu dieser Leistungssteigerung bei, ganz klar.
Worauf ich wirklich gespannt bin, ob die Daten erreicht werden, ist die Akkulaufzeit, weil das gerade für Windows-Geräte ist natürlich ein Traum. Und auch im Vergleich zu den MacBook Airs, da nochmal dieses Mehr an Akkulaufzeit rausholen, finde ich schon eine Riesenansage. Auch wenn die ganzen Emulations-Benchmarks stimmen, die Microsoft gesagt hat, in Bezug auf Emulation X86 Code auf ARM ist auch eine Ansage, also teilweise schneller als Notebooks in dem Bereich. Also das ist schon eine Ansage. Also ich bin froh. Also viele, und hier in Apple ich bin froh, ja, weil Apple natürlich da auch entsprechend dann einfach unter Druck steht, ja, weiterhin gute Performance bzw. Hardware abzuliefern. Sollten wir auf die WWDC ein Update kriegen zu den MacBook Pros mit einem M4, was ich nicht unbedingt sehe.
Ich auch noch nicht.
Was aber könnte, weil sich Apple vielleicht unter Druck fühlt. Wenn wir da Updates sehen sollten mit Geräten mit einem M4, dann kannst du wetten, dass wir was an Vergleichsdaten sehen zu dem Qualcomm.
Ja, aber ich glaube nicht, dass wir jetzt schon irgendwas mit M4 sehen werden. Ich sag ja,
wenn wir überraschenderweise was sehen sollten, dann haben wir garantiert auch ein Segment, wo sie auf Qualcomm eingehen.
Weil dann müssten sie ja die M4 Pro und die M4 Max vorstellen. Weil die leben ja in den MacBooks, in den MacBook Pros. Ja. Und bisher haben wir nur die Standardversion. Also die Standardversion vom M4-Chip.
Ja. Und dann, wie gesagt, und dann wird es definitiv ein sehr interessanter Vergleich, weil dann hast du den aktuellen Top-Chip von Qualcomm, du hättest den aktuellen Top-Chip von Apple, ja, in aktueller Hardware, und dann hättest du da das ist aber der neue von Apple. Ja, klar, das ist der neue von Apple. Das ist ja auch der aktuelle von Qualcomm. Ja, warum sollst du die nicht miteinander vergleichen? Ja, gerade wenn du dann auch sagst, okay, wir nehmen beides aktiv gekühlte Systeme. Ja, aber der Apple ist ein Pro und der ist größer. Ja, sorry, aber.
Ja, also die. Also
das muss, den Schuh musst du dir immer anziehen.
Die Werte, die dort angegeben worden sind, dass sie bis zu 58% schneller sein sollen als ein M3-Chip.
Kann sein,
aber wie gesagt.
Du weißt ja auch nicht, dieser Qualcomm, ist das von dem. Okay, Design ist sowieso ein anderes Ding. Aber positioniert er sich eher zu dem Pro oder zu dem Max oder vielleicht sogar zum Ultra?
Naja, zum Ultra glaube ich nicht. Ich glaube auch nicht zum
Pro. Nee, aber ich sage, du weißt ja nicht, das Ding ist ja kein Stand, also vom Design her oder auch vom Chip-Design her, ist es ja im Prinzip kein nackter M3. Ich würde schon sagen, dass er eher in die Pro oder sogar in die Max-Richtung geht, was jetzt das Chip-Design betrifft. Und wenn du den damit vergleichst, ist halt die Frage, kann der, oder wie dicht liegen die dann beisammen? Weil die, klar, beides ARM-Chips, aber du kannst einen M3 auch nicht mit einem M3 Max, also die Leistung nicht mit einem M3 Max oder mit einem M3 Pro, vergleichen. Von daher, wie gesagt, tue ich mir da ein bisschen schwer mit den Zahlen von Microsoft jetzt. Nichtsdestotrotz bin ich sehr begeistert davon.
Ja, klar.
Endlich ist ARM in einer Qualität angekommen unter Windows, wo das wirklich eine Alternative ist. Durchweg, durch alle Zahlen, die man bis jetzt gesehen hat. Jetzt bist du wirklich da angekommen, ja, wo Apple jetzt mit dem M1 eigentlich schon war oder gestartet ist, ja, über die Generation jetzt bis zum M4. Endlich ist Microsoft bzw. Qualcomm soweit. Das Einzige, wo ich mir halt immer noch Bauchschmerzen mache, ja, ist, gehen sie halt wirklich voll in.
Ja, ich meine, es ist ja jetzt nicht nur Microsoft, die einige Geräte vorgestellt haben, sondern auch ganz viele andere Anbieter, die da
was gezeigt haben. Ja, das hatten wir vorher mit ARM auch schon.
Ja.
Es hat halt immer so die Unterstützung gefehlt, gerade in Bezug auf Windows, beziehungsweise Apps, beziehungsweise die Programme dafür, beziehungsweise auch gerade, was die Emulation betroffen hat von x86 auf ARM. Und jetzt sind wir halt wirklich da angekommen, dass es Sinn macht, ja, dass du wirklich Zahlen hast, die besser sind, ja, als Mobile Intel Chips vorher. Jetzt ist halt nur die Frage, ja, wird Microsoft da, bleibt sie halt dran, ja, pusht das weiter? Ist das die Zukunft, die Microsoft auch für sich sieht, gerade im mobilen Bereich? Vor allem, was macht Intel?
Ja.
Wie wird der Support von Microsoft halt für Intel aussehen, gerade im Mobile-Bereich? Desktop ist nochmal eine ganz andere Geschichte. Aber ich denke, wir sehen jetzt gerade auch mit diesen Geräten, die Microsoft gezeigt hat, mit dem Chip, den Qualcomm gebaut hat, dass die mobile Zukunft definitiv ARM ist.
Ja.
Auch unter Windows.
Ja, glaube ich schon. Und ich meine, Intel hatte ja.
Was bedeutet das jetzt für Intel?
Und Intel hatte ja schon immer Probleme mit mobilen CPUs. Das war ja schon immer die Achillesferse von Intel.
Was heißt Probleme? In den technischen Limitierungen, die sie mit der Plattform haben, waren sie bis jetzt Marktführer im Bereich Mobile. Weil du hast ja im Prinzip nur den Intel gehabt, oder AMD noch ein bisschen was, ja.
Ja.
Aber du hast ja im Prinzip für Windows nur diesen Chip oder die Chips gehabt.
Ja.
Und jetzt kriegst du Konkurrenz. Und ich wüsste gerne, wie die Zusammenarbeit die letzten Jahre halt mit zwischen Intel und Microsoft einfach war. Das wäre mal echt interessant zu wissen. Weil jetzt haben wir, wie gesagt, Qualcomm. Ich denke, Qualcomm hat viel Support von Microsoft bekommen. Weil Microsoft gesagt hat, hier, wir sehen auch, was ARM kann. Was Apple mit ARM macht. Apple ist komplett, ja, nicht nur mobil, sondern auch im Desktop-Bereich auf ARM umgestiegen. Wir oder Intel hängt gerade, was jetzt Performance zu Watt betrifft, definitiv hinter Apple hin, oder generell hinter der ARM-Plattform hinterher. Wir müssen da eine Alternative finden für uns, weil ansonsten sind die Vergleiche gerade in dem Segment MacBook Air, auf das sie sich eingeschossen haben, zwischen Intel und Apple, ja, das sind Welten. Auch wenn wir mit Windows den Markt von OS auch beherrschen in Bezug, das ist ja nicht nur beruflich, sondern privat ja genauso.
Ja, klar.
Den Markt beherrschen. Wir sind mit der Hardware im Vergleich, hängen wir einfach hinten her. Und wie gesagt, da denke ich mal, hat Qualcomm wirklich viel Support bekommen. Einmal was Hardware betrifft, also was die Entwicklung betrifft. Keine Ahnung, ob da auch Geld geflossen ist. Oder auch ein Know-how, oder ein, ja, doch Know-how irgendwo hin und her geflossen ist. Ich denke auch gerade in der Entwicklung oder von der Weiterentwicklung von Windows auf ARM und auch gerade was den Emulationslayer betrifft, haben die zwei sehr eng zusammengearbeitet, um das so hinzukriegen. Und da wurde garantiert von beiden Seiten aus daraufhin optimiert, ja, dass das, wie gesagt, so läuft. Und zu dieser Kooperation, wie gesagt, wüsste ich gerne, was Intel, wie sie dazu steht und was sie gesagt haben. Ja, aber das wirst du nie rauskriegen.
Ich glaube, die werden jetzt nicht so amused gewesen sein. Not amused, nein, wie man so schön sagt, ganz klar. Weil,
wie gesagt, wenn das jetzt läuft,
ja,
und Microsoft da wirklich 110% hinten dran steht und die Entwickler entsprechend dazu übergehen, ihren Code auch entsprechend auf ARM anzupassen und nicht einfach nur irgendwie cross-kompilieren, sondern da auch wirklich mit Optimierung auf Rechenleistung, auf die AI-Komponente, ja, beziehungsweise auf die zusätzliche Leistungsfähigkeit im Chip zu gehen, für ihre Lösungen oder für ihre Programme zu gehen. Und da entsprechend auch gerade im Vergleich wieder zu Intel entsprechend alleine mit der Akkulaufzeit noch für weitere Verbesserungen vielleicht sorgen können, dann ist der Zug im Prinzip abgefahren. Ja, wer sollte da in dem, oder wer will denn in Zukunft noch Intel? Okay, klar, du hast deine Nutzer, die wollen keinen ARM, gerade wenn sie halt darauf angewiesen sind, dass ihre Programme und vielleicht spezielle Lösungen, die halt nicht für ARM existieren oder nicht so einfach zu portieren sind, und da auf Windows oder auf Intel angewiesen sind. Klar, die kaufen auch weiterhin Intel-Hardware. Aber warum sollte ich privat ein Intel-Notebook oder eine MacBook Air-Variante auf Intel-Basis kaufen, mit der ich vielleicht nur, keine Ahnung, 4 Stunden Akku-Laufzeit hinbekomme, wo ich im Flieger gucken muss, dass ich das Ding oder wie ich das Ding da nutzen kann, beziehungsweise dass ich da auf jeden Fall halt irgendwie laden muss noch zwischendrin auf einem Langstreckenflug. Oder aber ich kann so ein Qualcomm-Book mir kaufen, ja, auf dem Windows läuft, auf dem das läuft, was ich unter Windows nutzen will, wo ich aber Akkulaufzeiten habe, die mindestens mal das Doppelte sind. Ja,
so ist es.
Also gerade im Consumer-Bereich wird das für Intel sehr, sehr schwierig.
Das sehe ich genauso. Das ist sehr spannend und ich hoffe, da gibt es eine vernünftige Markttraktion, dies wird angenommen, das Ganze, und Microsoft pusht das dementsprechend auch ernsthaft genug und dann wird es sehr, sehr interessant werden. Dazu kommt ja auch noch, dass Dell auch angekündigt hat, die XPS-Serie, respektive die 13er-Serie auch auf ARM zu bringen, also als weiteres Produkt, nicht nur ausschließlich auf ARM-Basis, aber als Auswahlmöglichkeit. Und diese XPS-Geschichte ist ja wahnsinnig beliebt. Also wenn man schaut, wie viele Unternehmen auf XPS setzen. Ja, wir haben ja
auch schon gesprochen. Das sind wirklich nice Dinge.
Ja, ja, absolut. Und wahnsinnig weit verbreitet. Und das könnte natürlich auch nochmal einen Push geben, wenn so ein Großvolumenhersteller wie Dell in speziellen Serien auf ARM setzt. Das könnte nochmal einen richtig guten Push geben, ja. Absolut.
Und dann liest du bei Threads und bei X liest du dann so Beiträge wie, ja, but does it run Linux? Ja.
Ist ja auch nur die halbe Wahrheit. Es gibt ja einige Linux-Distributionen, die dementsprechend auch auf ARM setzen.
Ja, aber wie gesagt, dann so Fragen wieder, wo ich dann auch denke, das ist nicht die Zielgruppe.
Zumindest nicht
in diesen Geräten.
Ja, ja. Gut, aber das klingt alles sehr spannend und
Definitiv. Definitiv, ja. Vor allem, wie gesagt, ich denke nicht, dass da groß irgendwo schön gerechnet wurde bei den Werten jetzt, bei der Präsentation von Microsoft. Und im Vorfeld hat sich da, oder waren ja sowieso die Ankündigungen schon sehr gut. Ja, die haben sich sehr gut gelesen, angehört, die Qualcomm da auch gezeigt hatte beziehungsweise die ja dann auch über Microsoft im Vorfeld schon kamen. Und ich denke, Apple hat das sehr genau im Blick. Ich hoffe, dass Qualcomm entsprechend Stückzahlen liefern kann und auch da halt entsprechend an Updates arbeitet, beziehungsweise an weiteren Chip-Varianten. Und ja, mein Gott, das ist nur gut für Apple.
Ja.
Also, da ist nichts mit auf Lorbeeren ausruhen und so. Die stehen da jetzt schon ein bisschen unter Druck und müssen gucken, dass sie mit ihren Chip-Designs da entsprechend immer die Nase ein Stück weiter vorne dran haben.
Ja.
Und Gott, das kann ja uns beziehungsweise generell dem Markt ja nur recht sein. Wie gesagt, jetzt ist er endlich in dem Windows-Lager auch angekommen.
So ist es. Wir werden es weiterhin beobachten.
Oh, definitiv. Definitiv. Also ich freue mich schon, wie gesagt, für die nächsten Chip-Varianten beziehungsweise Updates in dem Bereich, weil also da jetzt auf, okay, die haben lange, lange, lange dran gearbeitet. Ja, das ist ja auch nicht der erste Chip von denen jetzt. Und mit dem Know-how, eingekauftes Know-how, ja, da habe ich ja eigentlich schon drauf gewartet, ja, wen sie da gekauft haben vor Jahren und Chip-Entwicklung und wen sie da noch dazu und abgeworben haben. Alles außen vor, ja, ist vollkommen okay. Einmal froh, der Wettbewerb jetzt zu den M-Chips, aber ich bin ja nur froh, dass die Technik endlich, wie gesagt, bei Windows angekommen ist. Mhm. Weil du siehst ja jetzt definitiv, welche Vorteile die Plattform einfach bietet. Also ARM.
Ja.
Und hat lange genug gedauert.
Genau.
Aber
lass uns zum nächsten Thema kommen, ehe wir uns noch mehr an ARM und Windows festhalten, oder Windows und ARM heißt es ja eigentlich, sondern lass uns zu einem Thema übergehen, was wir auch sehr, sehr lange beobachten und wo wir uns auch so ein bisschen festgebissen haben. Und scheinbar nicht nur wir, sondern auch Ming-Chi Kuo hat sich an dem Thema immer wieder festgebissen. Und er hat jetzt eine neue Prognose rausgehauen. Es könnte sein, dass schon 2026 Apple ein faltbares MacBook vorstellt. Ein faltbares MacBook, ja. Oder wetten, besser gesagt, das Display so soll etwas, faltbar sein. Ja.
Aber wetten, dass wir sowas auf ARM-Basis
jetzt
vorher sehen werden von einem anderen Hersteller unter Windows?
Naja, wir sehen ja schon faltbare Displays von Asus. Ja, klar, aber
nicht auf ARM-Basis.
Nicht auf ARM-Basis, also ist mir jedenfalls keins bekannt.
Wie gesagt, mit diesem Qualcomm?
Ja, auf jeden Fall.
Da kommt garantiert jetzt was, bevor Apple auch nur annähernd irgendwas auf den Markt wirft.
Ja, klar. Aber was wir auch stark aus diesem Gerücht herauslesen können, dass Apple natürlich einen sehr, sehr, sehr hohen Anspruch an die Displays hat. Und das ist auch so der Knackpunkt. Generell, ja. Das ist auch so der Knackpunkt, warum wir noch keine faltbaren Geräte bei Apple bisher gesehen haben. Und Ming-Chi Kuo sagt, LG soll exklusiver Lieferant für die Panels sein. Es handelt sich um 20,25 und 18,8 Zoll Geräte, Displays. Das sind die ausgeklappten Werte. Die Massenproduktion soll Q4 2025 anlaufen und 2026 sollen dann die ersten Geräte auf den Markt kommen. Und das Ganze soll nicht günstig sein. Es soll sehr, sehr preisbewusst sein, nicht preisbewusst, sondern preislich sehr selbstbewusst sein. Weil Apple halt sehr, sehr hohe Ansprüche an die Qualität hat und an die Scharniertechnik. Und die Scharniertechnik ist ja das A und O. Das haben wir ja auch schon seit Jahren gepredigt, dass das quasi die Achillesferse für Apple ist. Oder Apple da drin die Achillesferse sieht, dass die Scharniere halt nicht die Qualitätsansprüche abbilden können, die Apple halt hat, oder die aktuellen Scharniere können halt nicht die Qualitätsansprüche abbilden, die Apple halt an die Scharniere hat.
Ich sehe da mehrere Probleme.
Ja, aber das ist ein Hauptproblem. ne, Scharniertechnik.
Nein, ich sehe da mehrere, generell für das, auch für die Art von Gerät sehe ich mehrere Probleme, weil MacBooks laufen auf macOS. macOS müsste aufgrund der Technik, die du hast, und du hättest ja ein Touchpanel, weil in, je nachdem, wenn das ein MacBook sein soll und du klappst das auf, du musst ja zumindest mal eine Tastatur auf einer Hälfte des Bildschirms noch haben, wenn du dann den auch als Standalone nutzen willst. Also müsste da, wie gesagt, ein Touchdisplay drin sein. Du müsstest, wenn du Touchdisplay hast, ja, und nicht nur die Tastatur, ja, du müsstest generell macOS besser für Touchbedienung optimieren. Oder generell erstmal für Touchbedienung optimieren. Dann hast du wieder die Problematik, wenn du das sowieso für das MacBook schon machst, warum hast du dann nicht so eine Version für dein iPad?
Ja.
Das ist das Ding. Ja, wie gesagt, das sind schon mal die zwei Probleme, die auf sie zukommen. Ja, die Argumentation, warum ein MacBook, ja, mit Touchdisplay, wo wir bis jetzt gesagt haben, die ganze Zeit MacBooks kriegen kein Touchdisplay. Klar, es muss ein Touchdisplay werden, weil eine Hälfte, wenn du die als Bildschirmtastatur nimmst, ja, muss die Tastatur auch Touch können, beziehungsweise der Bildschirm Touch können. Es müssten beide, also es müsste ganze Display müsste haben, ja, weil je nachdem willst du nur eine Version oder eine Hälfte Touch-Unterstützung haben. Das ist ja wieder das nächste Problem, ja.
Ja, oder sie gehen komplett auf Non-Touch. Und machen
dann bräuchtest du ja immer eine externe Tastatur
dazu. Ja, die setzt du dann auf den nicht ausgefalteten Bereich drauf, quasi. Und wenn du das ausklappst, dann nimmst du die Tastatur runter und hast ein großes Gerät. Das ist ja auch wieder nichts Apple. Das ist natürlich ein bisschen abgespeckt, weil es gibt halt schon Marktbegleiter, die jetzt schon eine Lösung anbieten, wo das ähnlich gelöst ist, aber wo es halt ein Touch-Display ist, zusätzlich.
Also. Ja, wie gesagt, das müsste kommen. Dann müsste, wie gesagt, macOS müsste an Touch besser oder generell mal angepasst werden. Ja, müsste eine Touch-Unterstützung haben. Und dann hast du definitiv die Diskussion, warum läuft diese Version nicht auf meinem iPad Pro?
Ja, deswegen finde ich die Theorie und diese These ja eigentlich gar nicht so korrekt oder so nachvollziehbar, weil ich bin nach wie vor der Meinung, es wäre einfacher, das auf dem iPad einzuführen, das Ganze. Das war ja auch die Gerüchteküche vor ein paar Wochen. Da haben sie auch noch alle gesagt, ja, faltbar kommt, aber zuerst auf dem iPad.
Was meiner Meinung nach, gerade um diese Problematik zu vermeiden, immer noch
einfacher
der Ansatz wäre. Du hast auf dem iPad deine Bildschirmtastatur, ja, die stellst du dann einfach nur auf eine Hälfte des Displays da.
Ja, klar.
Mit iOS hast du ein bereits touch-optimiertes System.
Ja.
Und wie gesagt, gerade auch bei den Pros, ja, es gab ja sowieso die Gerüchte zu noch größeren iPad Pros, faltbar, ja, Formfaktor kleiner im Transport, ja, kannst du aufklappen. Du kannst es entweder, wie gesagt, halb aufklappen, zum Beispiel, dann benutzt du die Hälfte des Bildschirms als Tastatur, ja. So viele Probleme, ja, oder Probleme beim Argumentieren dafür, hast du nicht beim iPad bzw. iPad Pro, wie wenn du so ein MacBook bringst. Ja. Oder aber, das ist wirklich so mit ein Endgoal, dass du sagst, okay, bis dahin haben wir die macOS 10 Versionen so weit an Touch optimiert, ja, dass wir eventuell eine Plattform in Bezug auf Betriebssystem für iPad oder auch nur iPad Pro und MacBook Fold oder so hast, ja. Dass du eine Plattform hast.
Gut, das wissen wir ja nicht, wie sich macOS diesbezüglich weiterentwickelt. Wir haben ja da noch ein paar Versionen vor uns. Wenn das 2026 kommt, haben wir noch locker zwei Versionen vor uns. Auf jeden Fall diese Version, die dieses Jahr kommt, und die 25er haben wir auf jeden Fall noch vor uns. Und je nach Release-Datum sogar noch die 2026er. Wenn es jetzt Ende 2026 kommen sollte, dann hätten wir sogar noch die 26er. macOS-Version drin. Ja, ist eine interessante These, bloß dieses Gerücht wird halt regelmäßig wieder aufgekocht und dann
ist es immer ein Jahr später.
Ja. Und dann ist es immer wieder ein Jahr später und dann wieder vielleicht ein Jahr früher oder wie auch immer. Es ist variiert immer so ein bisschen von der Roadmap. Interessant war halt nur zu wissen, dass wohl LG oder zu hören, dass LG wohl der exklusive Partner ist in dem Bereich. Ja, okay, kann sein.
Ja, da werden ja auch im Bereich iPhone schon faltbare Displays in dem Formfaktor gewesen für Prototypen von LG.
Ja.
Also von daher, klar, durchaus möglich. Ja.
Ich möchte nicht wissen, wie viele verschiedene Prototypen die in ihrer Werkstatt liegen haben oder im Labor liegen haben. Da hast du wahnsinnig viele Variationen etc. Keine Frage. Naja, gut. Er muss ja auch immer wieder seine Gerüchteküche neu aufheizen und neue Dinge aufkochen. Also von daher schauen wir mal, was da passieren wird. So, lass uns wieder mal über Macs reden. Wir haben ja so selten über Macs gesprochen oder so wenig über Macs gesprochen. Und es gibt noch so ein paar Informationen zum M4-Chip oder besser gesagt, wann der M4-Chip im Mac Mini Einzug halten soll. Und das soll Ende 2024 passieren, also Ende diesen Jahres soll wohl ein Mac Mini mit M4-Chip kommen. Bin ich gespannt. Viel soll sich nicht ändern, abgesehen vom SoC soll alles relativ gleich bleiben. Das Design soll sich am Vorgänger anlehnen oder besser gesagt das Design 1:1 übernehmen. Das wundert mich auch, dass die Gerüchteküche rund um neue Designs und um neue Mac Mini Designs so ruhig geworden ist in den letzten Monaten, weil da gab es ja auch die kuriosesten Ideen und angeblichen Leaks von neuen Mac Minis in einem ganz neuen Design und das hat sich alles nicht bewahrheitet. Man muss dazu sagen, das Design ist einfach zeitlos und auch etabliert. Ich bin auch nicht böse, dass sie das Ganze nicht verändern. So ein paar Kleinigkeiten könnte man natürlich reinbringen. Kartenleser auf der Vorderseite oder zumindest ein Thunderbolt 4-Anschluss auf der Vorderseite. Das würde dem Gerät ganz gut zu Gesicht, Gesicht stehen, aber die restlichen Dinge.
Ja, das sind halt so Features, die sind im Studio vorbehalten.
Ja, Upselling, ne? Klar. Deswegen würde auch ein USB-C-Port ausreichen. Man müsste ja nicht gleich zwei reinbringen wie im Mac Studio. Naja.
Genau, das muss doch nicht mal Thunderbolt sein.
Ist ja bei Mac Studio auch nicht bei allen Geräten. Nur in der Ultra-Version, in der Max-Version hast du ja nur USB 4.
Ach, ja, das ist auch immer, ja okay, aber das ist wieder so eine Frage mit den Lanes und
genau.
Hast du nicht gesehen. Ja.
Genau. Und wo wir gerade bei Mac Studio sind und Mac Pro mehr oder weniger, da hat Mark Gurman auch gesagt, dass erst Mitte 2025 die Geräte aktualisiert werden sollen, also dann respektive auf M4. Weil da wird man dann den M3 überspringen. Ist ja klar.
Ich bin nur mal gespannt, ob für den Mac Pro wirklich eine eigene Chip-Variante kommt.
Da bin ich auch gespannt.
Ich würde es mir echt wünschen, um da einfach den Abstand auch noch mal ein bisschen größer zu machen zum Studio.
Ja.
Aber, na okay. Ich weiß nicht. Ich stehe das eher so 50-50, ja. Zwischendrin war ja die Erwartung mal ein bisschen besser oder die
ja
oder wurden durch die Gerüchte so die Erwartungen ein bisschen mehr, aber mittlerweile auch wieder denke ich oder befürchte ich oder gehe ich nicht unbedingt von aus, dass wir wirklich da einen speziellen Chip sehen werden. Es wäre uns allen eigentlich zu wünschen, aber ob für Apple da wirklich die Ressourcen dann dafür aufwenden will, für so ein Produkt noch mal einen eigenen Chip zu machen.
Ja, und ich hoffe nicht, dass sie aus den Verkaufszahlen vom aktuellen Mac Pro weitere Schlüsse ziehen für das Weiterführen der Linie. Weil die Verkaufszahlen werden sehr gering sein, weil es gibt ja ganz wenig Gründe.
Ja, das ist Nische.
Naja, jetzt ja noch mehr, weil es gibt ja ganz wenig Gründe, sich jetzt einen Mac Pro zu kaufen, weil es ist ja auch nur eine M2 Ultra CPU oder SoC-Einheit verbaut. Du hast halt ganz wenig Unterschiede zum Mac Studio. Das Einzige halt die Aufrüstbarkeit und die ist ja auch sehr eingeschränkt. Also von daher werden die Verkaufszahlen wohl sehr, sehr gering sein, aber das ist hoffentlich Apple bewusst, dass das halt an diesen geringen Unterschieden zum Mac Pro liegt. Oder, ja. Naja.
Ja.
Gut. Mir egal, wann sie das Ding updaten, ob es 2025 sein wird oder nicht. Meiner muss noch durchhalten.
Da ist dein Studio, ja, klar.
Ja. Wird er auch noch. Gut. Und dann gibt es auch neue Gerüchte zum Update des iPad Minis, wann da ein Update kommen soll. Das soll wohl erst 2026 passieren. Also das Gerücht, das stufe ich mal als sehr, sehr unrealistisch ein, weil ich glaube nicht, dass Apple das Ding erst 2026 aktualisieren wird. Da liegt ja noch ein komplettes Kalenderjahr dazwischen. Und je nachdem, ob es Anfang 26 ist oder Ende 26, sogar noch mehr als nur ein komplettes Kalenderjahr, das glaube ich nicht. Zumindest sagt das ZDNet Korea, dass das erst 2026 passieren soll. Die letzte Aktualisierung war Herbst 2021. Und wenn sie dann erst auf 26 gehen, eieieiei. Allerdings soll es angeblich OLED-Displays bekommen oder OLED-Panels sollen dort verbaut werden. Das spricht so ein bisschen gegen das Gerücht, was Mark Gurman rausgehauen hat vor ein paar Wochen. Der hat ja gesagt, dass es nur eine SoC, dass es nur ein SoC-Update bekommt, das Gerät, und der Rest soll relativ gleich bleiben oder soll nur marginale Änderungen geben. Und ZDNet spricht von OLED-Technik im iPad Mini. Könnte natürlich auch sein, dass 2026 die Geschichte so weit runtergetropft ist, dass man das wunderbar im iPad Mini verbauen kann. Weiterhin soll Samsung bereits daran arbeiten, 8-Zoll-Panels zu entwickeln für das Gerät. Und Samsung soll dann auch weiterhin exklusiver OLED-Display-Partner sein. Das sind sie ja derzeit schon im iPad Pro der aktuellen Generation. Bin ich gespannt. Aber 2026 halte ich für sehr weit entfernt. Obwohl, wenn man sich die letzten Jahre anschaut, wie lang die Zyklen waren zwischen den Updates, also, naja, dann wundert mich das jetzt nicht.
Ja.
Gut. Es gibt Hoffnung für alle diejenigen, die bei macOS 14, also macOS Sonoma, Probleme mit der Systemeinstellung haben oder besser gesagt Einstellungen zu finden oder die richtigen Optionen zu finden. Die hat ja sehr stark polarisiert, die Systemeinstellung oder die Umstellung auf diese neue Art der Darreichungsform. Und da gibt es einen schönen Bericht von Apple Insider, die sagen, dass die Systemeinstellung in macOS 15, also der kommenden Version, wesentlich besser organisiert werden soll und vor allen Dingen besser sortiert werden soll und dass es da eine bessere Auffindbarkeit der jeweiligen Optionen und Einstellungen geben soll. Da bin ich gespannt. Das hoffe ich auch, weil die aktuelle Systemeinstellung ist echt für den Popo, muss ich sagen. Das ist sowas von unübersichtlich und man, es ist jedes Mal, macht man das Ding auf und man weiß nicht, wo man was vorfindet. Auch wenn man sehr oft in die Systemeinstellung reingeht, habe ich immer wieder das Phänomen, dass ich da einiges vergesse, wo was war und immer erstmal mich da durchwühlen muss. Und das war bei den alten Systemeinstellungs- oder bei der alten Darreichungsform der Systemeinstellung absolut nicht der Fall. Da wusste ich genau, wo was ist und das konnte ich quasi im Blindflug machen. Aber das Neue, das ist wahnsinnig unintuitiv. So, dann verlinkt mir noch
ein. Ich bin gerade überlegen, ich bin glaube ich noch mit 12 unterwegs. Ne?
Ja, okay, da hast du noch die alte Systemeinstellung.
Ja, deswegen.
Ja, ja.
Ich weiß gar nicht, was ihr da immer mit eurem neuen modischen Kram.
Immer dieses neue, neumoderne Kram. Genau. Und dann verlinkt mir noch ein sehr interessantes Video in den Shownotes. Dort wird ein Developer Transition Kit wieder zum Leben erweckt. Wir erinnern uns, es gab ja vor ein paar Jahren
die
Mac Minis, die mit einem, ich glaube, das war damals ein A14 oder war es sogar noch ein A3, jedenfalls ein Chip aus der A-Reihe, respektive aus den iPads stammte ja der Chip, der in den DTKs drin hängte. Oder immer noch drin hängt, nicht nur hängte. Und die Dinger mussten ja wieder zurück an Apple. Die $500, die man dann dort bezahlt hatte für das Geld, die gab es dann halt wieder zurück. Und das war halt Bestandteil des Vertrags, dass die Geräte halt wieder an Apple zurückgesendet werden mussten. Die Geräte wurden dann zentralisiert in China vernichtet, was aber nicht bei allen Geräten oder bei den wenigsten Geräten hundertprozentig funktioniert hat oder auch durchgezogen worden ist, sondern es ist herausgekommen, dass nur gewisse Bauteile aus diesen Geräten herausgelötet worden sind. Also sprich die SSD-Geschichte, also die SSD-Einheit wurde rausgelötet, ein paar wertvolle Kondensatoren wurden rausgelötet und der Rest ist irgendwo noch unterwegs und ist in grauen Kanälen unterwegs. Also es sind da irgendwelche auseinandergeflatterte DTKs unterwegs, wo halt die SSDs fehlen, wo halt wertvolle Kondensatoren fehlen. Letztendlich ist das Gerät auch für 99% der Leute nicht benutzbar, weil halt Bauteile von der Platine runtergerupft worden sind. Allerdings, wenn man ein wenig technisch versiert ist und weiß, wie man einen Lötkolben zu bedienen hat und sich sehr gut damit auskennt, dann kann man diese Geräte wieder zum Leben erwecken. Dann muss man halt die Kondensatoren neu verbauen und halt auch die SSD-Einheiten wieder einlöten oder einbauen. Dann kann man sowas zum Leben erwecken. Und da steht natürlich der Aufwand nicht ja, im Verhältnis zum Nutzen. Vom Nutzen kann man da sowieso nicht reden, weil aktuelle Betriebssysteme, glaube ich, auf dem Gerät gar nicht funktionieren würden. Das ist jetzt aber nur Halbwissen. Ich weiß jetzt nicht, ob man da jetzt ein aktuelles macOS drauf installieren kann, ob das überhaupt zugelassen wird von einem aktuellen macOS. Aber wer ein richtiger Sammler ist, der möchte sowas natürlich in der Sammlung haben und auch funktionsfähig in der Sammlung haben. Und somit hat sich halt, wie gesagt, dieser Sammler daran gemacht, das Ding wieder funktionsfähig zu machen. Jo, interessant. Was so alles im Umlauf ist. Interessant, interessant. Ja. Tja, da ist unser Hauptthemenlauf doch durch, würde ich sagen. Und wir können in die Gadget-Ecke einsteigen. Mhm. Weil wir haben ja heute einen konkreten Zeitplan, aber wir sind noch gut im Zeitplan. Das sollten wir eigentlich schaffen. Nach deiner zeitlichen Vorgabe sollten wir das doch hinbekommen.
Jetzt bin ich wieder schuld.
Ja, einer muss ja schuld sein. Gut, wir haben in der letzten Woche über ein neues Yama-Display gesprochen. Und das machen wir auch diese Woche wieder. Und dieses Mal wird es ein wenig größer. Letzte Woche sprachen wir über 27 Zoll. Nach wie vor eine super tolle Auflösung. Nicht Auflösung, Auflösung ist auch okay gewesen, sondern eine super gute Bildschirmdiagonale für die meisten Office-Anwendungen und für die meisten Office-Geschichten als solides Arbeitstier. Keine Frage. 27 Zoll ist immer noch eine super gute Bildschirmgröße nach meiner Meinung. Ich sitze auch zu 70% vor einem 27 Zoll Apple Display und damit komme ich relativ gut zurecht. Aber ich habe gemerkt, dass es durchaus Anwendungen gibt, Anwendungsbereiche gibt, wo man auch im großen Bereich der Bildschirme sehr viele Vorteile hat oder mit großen Bildschirmen sehr viele Vorteile hat, keine Frage. Und in der Vergangenheit habe ich immer gesagt, naja, alles, was so über 30, 32 Zoll rausgeht, das ist dann schon sehr unhandlich und das wird dann schon ein bisschen, nach meiner Meinung, unergonomisch. Und diese Meinung musste ich jetzt ein wenig revidieren, zumindest in einigen Anwendungsbereichen. Und in der letzten Zeit, wir hatten ja schon mal offline drüber gesprochen oder off-air drüber gesprochen, muss ich sehr viele Podcast-Projekte schneiden. Nicht dieser Podcast, der wird so gut wie nicht geschnitten. Da kommen die ungefilterten Wahrheiten ans Tageslicht, sondern ich produziere ja auch noch ein paar andere Projekte. Und da habe ich mir überlegt, da könnte es von Vorteil sein, wenn man einen sehr breiten Bildschirm hat, einen sehr großen Bildschirm hat, um die Timeline, also die Timeline, die man zurechtschneidet, die Podcast-Timeline oder die Audio-Timeline, die man dementsprechend zurechtschneidet, sehr schön darstellen kann und man nicht so stark reinzoomen muss oder so nicht so stark mit dem Zoom arbeiten muss, sondern dass man sehr viel Audio-Information visuell auf den Bildschirm bekommt. Und da ist natürlich ein großer Bildschirm von Vorteil. Und das habe ich in den letzten Wochen wirklich schätzen gelernt, dass ich jetzt mit einem 45 Zoll Display aus dem Hause Yama zumindest meine Schneidarbeiten erledigen kann. Im Office-Bereich arbeite ich immer noch mit dem 27 Zoll, muss ich zugeben. Aber für Schneidarbeiten an komplexen Podcast-Projekten habe ich jetzt wirklich den 45 Zoll Yama-Monitor sehr schätzen gelernt. Und lass uns noch mal kurz über die Bezeichnung sprechen. Das ist nämlich der GCB4580DQSN-B1. Und das Ding hat eine Auflösung von 5120 x 1440. Wir haben ein 32:9 Curved Display. Wir haben 165 Hertz. Wir haben AMD FreeSync an Bord. Das sind so die groben Eckdaten zu dem Gerät. Und kommen wir zu den Anschlüssen. Wir haben zweimal HDMI 2.1, einmal DisplayPort, einmal ein Kopfhörerausgang und einmal USB-C. Und hier kommt der Knackpunkt, der positive Knackpunkt. Das Ding hat 90 Watt USB-C Power Delivery, was nicht alle Geräte haben, selbst nicht alle Geräte bei Yama haben diese 90 Watt, weil die meisten haben 65 Watt. Und gerade wenn man jetzt ein etwas leistungsstärkeres MacBook hat, was ein wenig mehr Strom benötigt, sind natürlich diese 90 Watt ideal, um das Gerät gleichzeitig aufzuladen. Des Weiteren haben wir dreimal USB-A 3.2 Gen 1, also 5 Gigabit die Sekunde, einmal USB-B 3.2, auch 5 Gigabit die Sekunde, einmal RJ45, zwei Lautsprecher und man sieht an den Anschlüssen, das ist schon wieder eine kleine Dockingstation, die dort verbaut ist. Und der weitere Punkt, der das Gerät in meinen Augen sehr interessant macht, wir haben eine KVM-Switch-Lösung verbaut. Das heißt, ich kann zwei Rechnersysteme anschließen und kann dann switchen. Das heißt, ich habe eine Tastatur, eine Maus, kann aber dementsprechend zwei Rechner anschließen. Und das macht das Gerät nach meiner Meinung sehr, sehr interessant. Oder es ist ein sehr, sehr schönes zusätzliches Feature. Gerade wenn man jetzt so ein großes Gerät auf dem Schreibtisch hat, dann hat man, denke ich, zu 95% nicht noch den Platz, da jetzt noch einen zweiten Bildschirm unterzubringen für das zweite Rechnersystem. Stichwort Homeoffice, Privat- und Firmenrechner. Da ist so ein KVM-System natürlich sehr, sehr interessant. Und wenn es dann noch eingebaut ist, ohne dass man jetzt noch zusätzlich einen Kabelverhau am Schreibtisch oder unterm Schreibtisch hat, ist das natürlich noch interessanter, dass man das alles komplettiert in einem Gehäuse unterbringen kann und nicht noch zusätzliche Geräte rumstehen haben muss. Dazu kommt natürlich dann auch noch, dass so ein kleiner KVM-Switch auch noch zusätzlich Strom verbraucht, extra Netzteil benötigt etc. pp. Also nach meiner Meinung hat ein KVM-Switch nur noch Nachteile, wenn man das extern betreibt. Es sei denn, man hat natürlich sehr, sehr viele Rechner und man hat nicht nur zwei Rechner, dann überschreitet das natürlich auch die Kapazitäten von so einem kleinen eingebauten KVM-Switch. Des Weiteren ist das Ding höhenverstellbar, in der Neigung verstellbar etc. Das ist natürlich nach meiner Meinung selbstverständlich, dass man bei so einem großen Gerät auch die Höhe etwas anpassen muss, weil ja, da bedarf es schon ein wenig ergonomische Anpassungen, wenn man mit 45 Zoll arbeitet. Das sind immerhin 1,13 Meter, die man da vor sich stehen hat. Ja, das Ding ist sehr, sehr interessant für alle diejenigen, die, finde ich, sehr, sehr viel Content haben, was in die Breite geht, wovon man dem profitieren kann, dass man halt, wie gesagt, ein sehr, sehr breites Gerät hat, 32:9 und natürlich auch für die Gamer. Zum Schluss noch eine kleine Anmerkung, von Yama gibt es zwei Modellbezeichnungen im 45 Zoll Bereich, aber die Geräte sind technisch komplett identisch. Das heißt, es gibt einmal die Gaming-Version, es gibt einmal die Office-Version, sind aber technisch hundertprozentig identisch. Also diese klassischen 165 Hertz, in Anführungsstrichen klassisch, die sind bei beiden Geräten verbaut, auch die AMD FreeSync-Geschichte und so weiter. Also die Geräte sind technisch gesehen komplett identisch. Allerdings gibt es halt zwei verschiedene Modellbezeichnungen und auch die Verpackung ist dann etwas anders. Aber das sollte ja eigentlich komplett egal sein, ob man jetzt eine Gaming-Verpackung hat oder eine etwas schlichtere Business-Verpackung hat. Und deswegen würde ich sagen, man sollte sich mal umschauen, welche Geräte am Markt etwas besser preislich aufgestellt sind. Im Moment werden beide Geräte so Pi mal Daumen um die 750 Euro gehandelt, was ich sehr, sehr attraktiv finde. Für 45 Zoll ist das natürlich eine Ansage. Man bekommt ja eine USB-C Docking Station, man bekommt diese 90 Watt Power Delivery und man bekommt diese KVM Funktionalität. Das ist schon ein sehr, sehr attraktives Gesamtpaket. Tja. Das Ding habe ich schätzen gelernt, zumindest im Bereich von Podcast oder von Audio oder vom Audioschnitt her gesehen. Im Office-Bereich konnte ich mich da jetzt noch nicht so mit anfreunden. Aber na gut, das sind jetzt Luxusprobleme, die man hat, dass man für zwei verschiedene Aufgaben auch zwei verschiedene Monitore am Start haben kann. Aber okay. Schönes Produkt, schönes Gerät und preislich extrem attraktiv.
Hm.
Jo. Ja. Dann hätten wir das doch auch. Jo, dann sind wir durch, ne?
Ja, ganz durch.
Gut.
Well done.
Well done, gut.
Dann, obwohl, ich krieg Hunger.
Ja, ich werde heute aus gegebenen Anlass, dass das Wetter so schön ist, den Grill anwerfen.
Oh, nice, okay.
Gut. Ja, aber man darf es ja gar nicht laut sagen, es ist ein Elektrogrill. Ja. Ja, das ist einfacher. Es ist einfach schneller.
Tisch oder schon sowas Größeres?
Mittlere Größe, sowohl für den Outdoor- als auch für den Inneneinsatz zu benutzen. Mhm. Es ist immerhin schon ein Weber-Produkt. Auch Weber baut Elektrogrills. Man soll es nicht glauben.
Ja, es ist Weber einfach, baut auch Gasgrills. Ja,
ja. Ja, habe ich auch, aber es ist.
Trotzdem sagen einige, Weber hätte so ein bisschen die Innovationskraft verloren.
Ja, aber
sind aber trotzdem ja noch Marktführer durchaus. Aber es gibt viele andere Hersteller, die da mächtig aufgeholt haben.
Ja, ich meine,
mehr fürs Geld bieten.
Napoleon ist ja noch ganz stark vertreten, aber ist auch schon so ein Massenprodukt geworden. Es gibt ja so Speziallösungen, ja, und so, ja, mein Gott, ich habe mir mal so High-End-Gasgrills angeschaut, da kriegst du ja einen Kleinwagen für.
Generell für Grills, egal ob jetzt Gas oder nicht Gas. Es gibt Grills, die kosten richtig, richtig viel Schotter. Ob sie es dann wert sind, ist die andere Frage. Aber klar, wenn du natürlich mal drauf guckst, auf die Größe beziehungsweise die Grillzonen oder auch die Anzahl der Flammen, die ein Grill hat, wenn zum Beispiel Gasgrill jetzt, Anzahl der Flammen, ob er vielleicht noch eine Sizzle-Zone oder halt ein externes Kochfeld hat, beziehungsweise welche Temperaturen du auch erreichen kannst und ob die konstant über die ganzen Flammen zum Beispiel gehen, da kannst du natürlich schon Geld lassen.
Absolut.
Wobei ich heute, wenn ich mir einen neuen Grill kaufen würde, da auch schon ein paar Anforderungen hätte, gerade in Bezug auf Temperatur, die da können sollte, wo ich wahrscheinlich sowieso schon oder wo ich weg bin von dem günstigen Einstiegsbereich. Aber trotzdem würde ich keine 10.000 oder so für einen Grill ausgeben.
Nein, sorry. Nein.
Nee. Also es gibt Grenzen, auch beim Grill, auch wenn man den gerade in der Saison jetzt fast jeden Tag am Start hat, da sind trotzdem irgendwo noch Grenzen gesetzt. Ja, also es muss schon im Boden oder auf dem Boden bleiben, zumindest in meinem Bereich.
Ja, man hat ja auch noch andere Hobbys als zu grillen und sonstige ja. Geschichten. Und das ist ja auch nur ein Saisonhobby. Also, na gut, es gibt Leute, die grillen immer. Also die, ja.
Ich grill auch bei Regen. Ich habe auch schon im Winter gegrillt, aber das ist natürlich weniger als jetzt gerade bei dem guten Wetter. Ja.
Ja, das ist so. Allerdings eine Investition im Bereich Küchengadgets, die ich in den letzten Jahren, also ja schon vor Jahren getätigt, diese Investition, die möchte ich nicht mehr missen. Das ist ein portables Induktionskochfeld. Also ganz normal mit 220 oder 230 Volt Schuko-Stecker, weil es gibt gewisse Gerichte, die koche ich zu 99,9% draußen. Dann hast du den Gestank nicht in der Bude, hast den Gestank nicht in der Küche. Kartoffelpuffer zum Beispiel. Kartoffelpuffer mache ich zu 99,9% draußen.
Was viele ja auch draußen machen, ist Pommes frittieren. Das ist ja auch so ein Ding, wo viele halt die Fritteuse dann draußen stehen haben für einen Einsatz, wenn sie Pommes
zum Beispiel
machen.
Ja.
Das ist auch mit ein Grund, warum die letzten Jahre ja so diese Airfryer zugenommen haben, die Verkäufe, weil du, ja, es fing mit Pommes an, du kannst ja wesentlich mehr machen.
Ja, hatten wir
nicht sogar schon drüber gesprochen?
Ja, klar, haben wir drüber gesprochen.
Ja. Das ist ja auch mit so einem Ding, warum die so unheimlich zugenommen haben. Ich habe noch keinen. Was heißt noch? Wir haben keinen.
Den Trend hast du aber echt verschlafen, ne?
Ab und zu überlegst du mal, aber das ist halt wieder ein Gerät, was irgendwo in der Küche rumsteht. Mhm. Wobei ich zuletzt gesehen habe, Brot aus dem Ding.
Geht
auch. Das wäre eventuell nochmal so ein Thema, gerade wenn du halt kleinere Brote backen willst und nicht den Backofen dann anwerfen musst, ja, das ist ja auch nochmal so ein Thema. Das wäre vielleicht nochmal eine Idee, also wirklich nicht aufbacken, sondern wirklich Brot backen, ja. Mhm. Das wäre vielleicht nochmal eine Idee. Und so ein paar andere Sachen halt noch. Als Problem halt ist auch wieder, wenn du dann sagst, hier, du willst was mit einer vernünftigen Größe haben, die Geräte oder auch in der vernünftigen Qualität, die Geräte kriegst du natürlich auch nicht geschenkt.
Ja, das kommt immer drauf an. Also da gibt's schon mittlerweile so ein paar Geheimtipps, die auch relativ günstig sind und gut sind. Kleiner Gadget-Teaser, ich teste da gerade ein Produkt. Und ich habe mich jetzt nicht auf den Marktführer, würde ich sagen, Ninja. Ninja ist ja so ein Produkt, das in aller Munde ist in dem Bereich. Ich glaube, die haben so ein bisschen die Nase vorn mittlerweile im Bereich der Airfryer. Die
bieten da generell sehr viel mittlerweile an, ja.
Und vor ein paar Jahren oder vor einem Jahrzehnt, würde ich bald schon sagen, da war ja Philips ganz weit vorne. Ich glaube, die haben das so ein bisschen etabliert. Und dann kam ja Ninja, wie man es auch aussprechen mag, die haben der ganzen Airfryer-Szene so ein bisschen eine Frischzellenkur verpasst und bieten da ja sehr, sehr viel an. Aber es gibt dann auch so ein paar Firmen, wo man jetzt nicht denkt, dass die so starke Innovationskraft haben und die das Ganze zu einem sehr günstigen Preis noch anbieten können. Und so ein Gerät teste ich gerade. Das ist ganz interessant. Ich bin jetzt aufgestiegen von einer Ein-Korb-Lösung in eine Zwei-Korb-Lösung und da haben sich ganz neue Möglichkeiten aufgetan.
Oh, ja. Da ist die von dir angesprochene Marke ja auch aktiv jetzt oder betreibt da auch sehr aggressiv Werbung, gerade für diese Übereinander-Korb-Lösung.
Es ist nebeneinander, in meinem Fall ist es nebeneinander.
Genau, weil da sagen sie nämlich hier kleinere Stellfläche etc.
Ja.
Da machen die momentan sehr aggressiv Werbung für. Ja.
Aber da ergeben sich ganz neue Möglichkeiten.
Ja, vor allem auch gerade mit den Einsätzen. Du sollst ja dann vier Gerichte auf einmal oder halt auch von der Menge her kannst du da, aber ja, muss halt jeder dann selbst wissen, was er machen will. Bei der Ninja-Marke muss ich nur immer direkt an Ask a Ninja denken. Der Kanal ist ja jetzt auch schon länger tot, ja, da kam ja nichts Neues mehr. Aber das ist immer so der erste Bezug, den ich habe. Ask a Ninja.
Ich denke dann immer an das Game Gear-Spiel Shinobi.
Oder das,
ja. Ja, aber es ist auch ein bisschen sehr weit hergeholt. Aber immer wenn Ninja auftaucht, dann denke ich immer an Shinobi. Sehr schönes Spiel. Aber gut, lange ist es her. Gut, in diesem Sinne, Thomas, würde ich sagen, lass uns nicht weiter über Heißluftfritteusen sprechen. Lass uns lieber was auf den Grill werfen und die Sendung für heute zumachen.
Okay. Jawohl, machen wir.
Und wenn alles gut geht, hören wir uns dann nächste Woche wieder.
Genau, bis dann.
Bis dann. Ciao. Tschüss.
Ciao.